willkommen, Oliver Hecke.
Hallo Thomas Freitag.
Das ist heute unsere fünfte Folgenaufzeichnung einer Drei-Fragezeichen-Folge. Und wir beide heute das erste Mal alleine.
Ja.
Das ist toll,
oder? Ich bin sehr gespannt, also, was da rauskommt.
Deswegen, ich weiß auch nicht, was mich hier erwartet. Wann haben wir beide das letzte Mal alleine was aufgenommen?
Oh, zu Radiozeiten noch. Vor 10 Jahren haben wir mal eine...
Nee, ich glaube, wir beide das letzte Mal in unserem zweiten Aufguss unserer Radiosendung 2012, 2013. Seitdem haben wir nichts mehr gemacht alleine. Krass.
Also wirklich, immer war der störende Benny dabei.
Ja, aber heute nicht.
Der drängt sich überall irgendwie.
Heute nur wir beide.
So omnipräsent.
Und heute haben wir uns was ganz Besonderes ausgesucht.
Ja, und zwar die Drei-Fragezeichen-Folge der Ameisenmensch.
Richtig. Man muss dazu sagen, unsere letzten Folgen sind ja jetzt nicht so gut weggekommen. Also ich rede jetzt von den Folgen, wo du dabei warst. Einmal der Phantomsee und einmal der Poltergeist. Witzigerweise sagst du sogar selber in der einen Folge, ob das okay ist, ob wir hier wirklich gute Werbung für die Folgen machen.
Ja, weil wir machen ja einen Drei-Fragezeichen-Podcast, geben uns als Drei-Fragezeichen-Fans aus und hatten diese beiden Folgen, in denen ich dabei war, ja, wirklich komplett demontiert, möchte ich sagen. Aber das wird heute nicht passieren, weil der Ameisenmensch ist sowohl von Thomas als auch von mir einer der Lieblingsfolgen, wenn nicht sogar eine Vorzeigefolge, kann ich glaube ich sagen.
Oder? Wir würden das aber jetzt schon vorwegnehmen. Also eigentlich dürfen wir das noch gar nicht sagen. Weiß ich nicht, weil die Erwartungshaltung von den Hörern wird ja jetzt schon sehr weggenommen.
Wir haben auch kritische Punkte. Ich muss sagen, was wir als Kind damals nicht hinterfragt haben und einfach gefressen haben, habe ich mir heute beim genaueren Zuhören doch mal ein bisschen genauer beäugt, würde man sagen. Ich habe es beohrt. Ja, also neues Wort erfunden. Ich habe es beohrt. Mir sind da doch ein paar kritische Punkte aufgefallen. Also einer der besten Folgen auf jeden Fall, aber wird auch nicht ganz ohne Schläge davon kommen.
Das dachte ich mir schon, aber trotzdem jetzt beim Wiederhören war ich doch ziemlich wieder noch angetan und begeistert von der Folge. Ich muss auch eine Sache dazu sagen, man hat uns ja ein bisschen dafür kritisiert, dass wir die Folgen teilweise so schlecht auseinandergenommen haben, ohne, glaube ich, den Zauber und die Nostalgie dieser Serie, gerade bei den alten Folgen, zur Sprache zu bringen. Das wird, glaube ich, heute nicht so ganz passieren. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, weil ich bin gesundheitlich etwas angeschlagen und man hört es vielleicht an meiner Stimme, dass ich stark erkältet bin. Versuche so gut wie möglich Husten zu unterdrücken. Und wenn ich doch husten muss, werde ich es nicht rausschneiden. Ich werde es sogar noch verstärken. Die Autorin von der Ameisenmensch ist eine M.V. Carey. M.V. Carey ist eine Frau. Der volle Name lautet Mary Virginia. Jetzt wird Olli fragen. Hä? M.V. Carey? Mary Virginia?
Olli wollte eigentlich was trinken, aber dann frage ich einfach mal. M.V. Carey? Virginia? Hä?
Das ist eine amerikanische Autorin gewesen. Die wurde 1925 in England geboren. Ist 1994 in Kalifornien gestorben. Kurz nach ihrer Geburt ist die Familie in die USA ausgewandert. Und sie hat unter anderem ganz viele Kinderbücher für Walt Disney geschrieben. Unter anderem irgendwie eine Kinderbuchversion für Die Hexe und der Zauberer. Und für mich als Disney-Fan ganz interessant, ein Buch namens Donald Duck and the Lost Mesa Ranch, was 1966 erschienen ist. Aber ich konnte dazu nichts finden, ob das irgendwie eine Comicvorlage dazu gibt, dass sie darüber ein Buch geschrieben hat. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist eine Geschichte namens The Mystery of Misery Mesa. Aber da macht Mickey Mouse mit. Und ich habe mir heute ein Heft bei eBay jetzt bestellt, wo diese Geschichte drin ist. Total interessant, ne?
Ja, ich klebe an deinen Lippen.
Ich weiß. Vielleicht noch ganz kurz zu M.V. Carey was zu sagen. Die hat insgesamt 16 Bücher für die Serie geschrieben. Unter anderem Die flammende Spur, Die singende Schlange, Das Bergmonster, Den Zauberspiegel, Karpatenhund, Silbermine, Den magischen Kreis, Das Narbengesicht, Die bedrohte Ranch, Den Höhlenmenschen, Den heimlichen Hehler, also heimliche Hehler ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, Der unsichtbare Gegner, Der höllische Werwolf, Der schrullige Millionär, Grausame Göttin, ein Abenteuerbuch.
Das hat er sich wirklich alles aufgeschrieben.
Hat er. Und es gibt sogar noch ein Gerücht über ein letztes Manuskript, was sie angefertigt hat, aber das nie veröffentlicht wurde. Das heißt, in meinen Augen hat sie die meisten besten Bücher geschrieben von den klassischen Büchern und ist somit meine Lieblingsautorin.
Also die Folgen, die du jetzt aufgezählt hast, die ich davon kannte, ich muss sagen, ich bin zwar Fan, aber ich kenne echt für einen Fan, kenne ich echt sehr wenig Folgen. Ist mir auch gerade bei der Aufzählung wieder aufgefallen. Aber alle Folgen, die ich kannte von der Aufzählung, fand ich sehr gute Folgen. Silbermine, bedrohte Ranch, der Höhlenmensch, Zauberspiegel.
Oh, Zauberspiegel ist so eine super Folge, wirklich. Ja. Ich liebe die. Also jedenfalls ist sie meine Lieblings-Drei-Fragezeichen-Autorin, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Bei dieser Zählung habe ich jetzt den Ameisenmensch ausgelassen, auf den wir jetzt näher eingehen. Und das ist noch um kurz hier zu Ende zu bringen. Das Buch ist 1979 in den USA erschienen als Buch Nummer 29. Bei uns in Deutschland 1983 erschienen als Buch Nummer 31. Das Hörspiel trägt die Nummer 32, ist 1983 erschienen.
Mein Geburtsjahr übrigens.
Schön. Und pendelt in einer Länge von 42 bis 44 Minuten. Ich weiß, bei dir steht 44 Minuten.
Ja.
Die alte Fassung geht aber nur 42 Minuten. Wir haben übrigens die alte Fassung gehört mit der Originalmusik.
Ach so, das ist von der Musik, die macht die den Unterschied von der Zeit her? Oder
genau.
Also wir haben alles gehört, was die Folge beinhaltet.
Richtig, also soweit ich weiß, ist auch bei der Neuauflage nichts großartig rausgekürzt, nur dass sie wieder gewisse Musikstücke ausgetauscht haben. Noch eine Sache, warum ihr Name abgekürzt wurde, liegt daran, dass zur damaligen Zeit, als die Folgen entstanden sind, wollte der Originalverlag Random House nicht, dass man sehen kann, eine Frau hat Detektivgeschichten für Jungs geschrieben.
Kann ich verstehen.
Weil das hätte wahrscheinlich die junge Leserschaft
abgeschreckt. Kauft kein Mensch.
Hätte die abgeschreckt nach dem Motto, was, eine Frau schreibt Bücher?
Bin auch heute noch schockiert. Das erfahre ich ja auch jetzt zum ersten Mal, dass die besten Folgen von einer Frau geschrieben wurden.
Oh, hast du immer noch dieses Frauenbild der 50er im Kopf? Das ist nicht gut, Olli.
Was heißt denn immer noch? Also das Frauenbild wurde noch nie abgelöst.
Jedenfalls gab es sowas Ähnliches auch bei Star Trek in der Original-Serie mit Captain Kirk. Da gab es eine DC Fontana, das ist auch eine Frau, und die wurde auch halt abgekürzt. Wahrscheinlich genau das Gleiche, was man damals DC? Gedacht hat. Ja, D.C.
Fontana. Ist sie auch Herausgeberin der DC Comics?
Nein.
Okay, dann haben wir das auch geklärt. Ich muss sagen, Regie natürlich wieder Heike-Dine Körting, wie... Es gibt eigentlich jemals, sie hat alle Folgen.
Hat alle Folgen geführt.
Ein großartiges Sprecherensemble, muss ich sagen. Was die Folge echt auch zu etwas Besonderem macht, weil es macht echt Spaß, dazu zu hören. Da gehe ich auch an manchen Stellen nochmal etwas genauer drauf ein.
Richtig. Wir starten natürlich immer mit dem Vorlesen des Klappentexts. Da ich beide MC-Versionen besitze, einmal die Originalfassung und einmal die neue Fassung mit der neuen Musik, ist mir da aufgefallen, dass beide Klappentexte ein bisschen unterschiedlich ausfallen. Ich würde dich bitten, lest du einfach mal beide vor.
Ich lese einen vor, du liest den anderen.
Okay,
ich
hab den schon
vorgelesen.
Dann liest du den alten
vor. Eine Vogelscheuche erwacht plötzlich zum Leben und stürzt sich auf alles, was ihr in die Quere kommt. Letizia Redford beginnt zu verzweifeln. In ihrer Todesangst beauftragt sie die drei Detektive, das Rätsel der verwandelten Vogelscheuche zu lösen. Aber wie gesagt, ich habe mich doch ein bisschen verkatert. Justus, Bob und Peter nehmen den Auftrag an und geraten unversehens selbst in Lebensgefahr. Boah, das klingt wirklich...
Nicht knicken.
Das ist ja schon vorgeknickt, damit es in die Hülle passt. Also, ich habe... Fürs Protokoll, ich habe nirgendwo einen Knick reingemacht, wo nicht vorher schon einer drin war.
Jetzt kommt der Klappentext von der neuen Version. Kribbelnde Spannung im wahrsten Sinne des Wortes verheißt dieser Fall. Die drei Fragezeichen juckt das nicht.
So viel Wortwitz in einem Satz, ist ja großartig. Kribbeln, krabbeln, jucken.
Gilt es doch der attraktiven Letizia Redford beizustehen.
Steht da attraktive?
Ja.
Okay.
Die zwar im Luxus lebt, sich aber von allerlei Krabbelndem um obendrein einer lebendig gewordenen Vogelscheuche bedroht sieht. Der mutige Entschluss, es mit Ameisen und Schlimmerem aufzunehmen, bringt die drei Fragezeichen mit sonderbaren Zeitgenossen in Berührung.
Und das versteht, die Attraktive beweist, dass man jetzt auch schon die etwas erwachseneren Hörer ansprechen wollte.
Ich kann darauf gerne im weiteren Verlauf der Besprechung eingehen, denn da wird es erklärt, was damit attraktiv gemeint ist.
Okay.
Wir fangen an mit Szene 1. Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Ich fange ganz einfach mal an. Du hast zwar schon in meine Notizen gelugt, aber hier ist ein interessantes Trivia, ein sehr interessantes Trivia. Und zwar beginnt ja die Folge damit, dass die drei Fragezeichen mit Patrick, dem irischen Helfer von Schrottplatz Jonas, so heißt der Betrieb, ne? Schrottplatz Jonas. Schrottplatz
Titus Jonas. Bist du wirklich ein Fan?
Ja, Schrottplatz Titus Jonas. Ich vertrete Benny heute ein bisschen. Ne?
Okay.
Fahren ja hin, um Einkäufe zu erledigen. Und hier steht als Trivia, Justus wird zum ersten Mal alleine auf eine Einkaufstour geschickt. Unfassbar spannend und erwähnenswert. Und so beginnen wir auch in diese Folge.
Das steht natürlich nur im Buch, diese Info. Dass Justus' Onkel und seine Tante ihm das einfach mal zumuten, dass er alleine in die Berge zieht und irgendwo... welches Gerümpel einkauft. Es beginnt damit, dass der Erzähler schildert, die sind mit dem Lastwagen in den Bergen bei Rocky Beach unterwegs. Und Patrick fährt anscheinend etwas zu schnell und er setzt dann das Auto erstmal in den Graben. Was auch in meinen Augen relativ gut visualisiert wird durch die Geräusche und durch die Reaktion der Detektive und das Gerumpel.
Durch die Geräusche visualisiert?
Na, visualisiert, dass du es dir im Kopf vorstellen kannst.
Okay. Alles klar.
Patrick wird übrigens in dieser Folge nicht von Wolfgang Kubach gesprochen, sondern von Joachim Richard. Richard ist mir aufgefallen. Wobei ich den gar nicht so schlecht finde als Patrick.
Fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Wie in den meisten Patrick-Szenen oder überhaupt in den Folgen, wo Patrick auftritt, hat er ja nicht wirklich viel Text.
Das ist richtig, aber ich fand immer, dadurch, es war immer was Besonderes, wenn Patrick dabei war. Und wie ich weiß, okay, du hörst ja keine neuen Folgen, jedenfalls noch nicht.
Wir werden
muss ich bald durch? Richtig, du musst da durch. Die kommen ja dann irgendwann nicht mehr vor im Laufe der Hörspielserie. Und zwar ab dann, wenn die Jungs erwachsener werden. In der deutschen Version sind es ja Iren, das habe ich ja schon mal erwähnt. In der amerikanischen Version sind es Deutsche. Und die werden dann halt, es wird in den Büchern gesagt, dass die wieder zurück in ihre Heimat gegangen sind, also nach Irland. Und bis heute tauchen sie nicht mehr auf. Aha. Sie sind einfach definitiv weg. Und das macht natürlich auch die alten Folgen für mich aus, dass Patrick und Kenneth dabei sind. Also man weiß sofort, in welcher Ära man sich befindet, wenn man Patrick und Kenneth hört. Eine Sache noch, du weißt, ich bin ja so gerne, wie nennt man das, Nitpicking oder so. Also ich nehme ja immer so ganz gerne Sachen auf, die keinen Menschen interessieren.
Ja.
Ist ja auch, weil Patrick sagt doch mal zum Kuckuck.
Ja.
Da wollte ich jetzt wissen, was sagt er im Original? Da ich ja weiß, er ist ein Deutscher im Original, dachte ich, vielleicht sagt er irgendwie sowas wie Herrschaftszeiten oder so. Er sagt im Original by Golly. Oder by Golly. G-O-L-L-Y. Und das bedeutet übersetzt Menschenskind, meine Güte, Donnerwetter. Jedenfalls, sie haben den Unfall, Patrick regt sich auf. Und Justus, finde ich, ist erstmal das erste Mal wirklich sympathisch. Und fragt, alles okay bei euch? Was ich sehr gut finde, weil Justus gerade so in neueren Folgen eher immer so unsympathisch rüberkommt.
Ja, wie gesagt, neuere, da bin ich ja weit weg von. Jetzt kann ich nicht bestätigen, dass er sich nie irgendwie Sorgen um sein, also, dass er sich keine Sorgen um seine Kollegen macht, wenn irgendwie sowas passiert. Also
ja, so ungefähr. Und hier kommt es aber, dass er gleich fragt, ist bei euch alles okay? Wie geht's euch? Sie stellen jedenfalls fest, sie kommen nicht alleine aus dem Graben raus. Und dann sieht er, wurde das im Hörspiel erwähnt, sie sehen Telefonleitungen, die zu einem Haus führen.
Genau, so muss da einer wohnen.
Richtig. Und deswegen gehen sie dann durch ein Maisfeld, was sie natürlich auch wundert, weil Mais in den Bergen normalerweise nicht vorkommt.
Habe ich mir tatsächlich auch notiert, dass wirklich, auch wenn es belanglos ist, dass es erwähnt wird, wundert es Justus, was weiß Mais hier in den Bergen?
Mhm.
Hat er erwähnt, fand ich interessant. Hätte er ja nicht machen müssen. Also hätte man ja, also sowas macht ja so eine Hörspielfolge auch immer ein bisschen realistisch, wenn man so überhaupt bei manchen Dialogen, wenn ich auch nachher nochmal drauf zurückkomme, finde ich die Dialoge recht realistisch und nicht zu perfekt.
Ja gut, aber ich sag mal so, wenn das unter gegebenen Umständen was Außergewöhnliches ist, sagen wir mal jetzt bei dir in der Nähe, du kommst morgens aus deiner Wohnung und da wachsen auf einmal Palmen, dann würdest du auch sagen, Palmen hier in der Stadt?
Darum sage ich ja auch, es ist realistisch.
Ja.
Also das, du hast mir, als wenn du mir gerade widersprechen wolltest.
Nein, aber ich finde es irgendwie witzig, so, dass das
erwähnt. Es ist immer so, dass wenn jemand das schreibt, fällt einem meistens sowas nicht ein.
Ach so.
Das meine ich, also wer diesen Dialog auch immer, wer auch immer das geschrieben hat. Und dann wird es auch gleich spannend, dann wird Justus nämlich angegriffen. Und zwar mit den Worten, du komisches, was, du dummes
du Ding. Du verdammtes Ding, ich hau dir gleich was auf den Kopf.
Genau. Du hast es dir bestimmt aufgeschrieben.
Nein, das kenne ich auswendig.
Okay, du verdammtes Ding, ich hau dir gleich was auf den Kopf. Und da wird die Folge auch gleich spannend. Man will wissen, was ist da los?
Bevor Justus angegriffen wird, sagt er ja, komm, wir gehen jetzt hier durch das Maisfeld. Und dann sagt er so ganz bestimmt, ich voran. So, das ist mir schon als Kind aufgefallen, weil das so, weil er damit klar macht, ich bin der Chef, ich gehe vor.
Jetzt kommst du wieder auf die unsympathischen Seiten von Justus zu sprechen.
Auftritt Dr. Wooley, der einen Stein in der Hand hat und sich auf Justus stürzt, weil er ihn für eine Vogelscheuche hält. Und Patrick kommt auch gleich sofort dazu und leistet Justus Schützenhilfe. Im Buch, glaube ich, schubst er den Typen auch weg. Hier wirkt es halt nur so, hey, sie, lassen Sie den Jungen in Ruhe. Und er ist dann verwirrt.
Du
und
bist
so.
Ja nur ein Junge.
Ja, genau.
Und dann erwähnt er auch die Vogelscheuche, kommt aber auch gleich davon ab und spricht dann auf einmal, dass er dachte, dass er im Maisfeld öfters von Eindringlingen überrascht wird, obwohl er sagt, erst sagt er, ich dachte, du wärst die Vogelscheuche. Und dann merkt er, oh Gott, wie dumm das klingen muss, dass ich hier sage, dass der Junge dachte, dass der Junge eine Vogelscheuche sei. Und sagt so, du musst entschuldigen, wir werden hier öfters von Eindringlingen überrascht. Und als Justus dann nochmal erwähnt, sie haben doch gerade gesagt, ich wäre eine Vogelscheuche, sagt auch, nein, da musst du dich verhört haben.
Richtig.
Also ihm ist es durchaus unangenehm, dass er da das Wort Vogelscheuche benutzt hat.
Ich habe ja heute nochmal als Vorrecherche im Buch, also das Buch gelesen, was ich übrigens auch eindeutig empfehlen kann. Es ist ein sehr, sehr gutes Drei-Fragezeichen-Buch. Da wird Dr. Woolley erstmal als kahlköpfiger Mann Ende 30 beschrieben. Hattest du das Gefühl, man hat es hier mit einem Ende 30-Jährigen zu tun?
Nein, man hat es mit einem Ende 50-Jährigen, wenn, ja. wenn ich jung denke, zu tun.
Richtig. Und der hat quasi die Erlaubnis von Chester Redford, der im Hörspiel nicht erscheint. Quasi, das ist quasi der Bruder von der Letitia Redford, die später, um die es natürlich geht im Hörspiel. Und dem gehört das ganze Anwesen. Das hat er quasi von den Eltern geerbt. Der ist aber gar nicht vor Ort, der ist im Ausland unterwegs. Und Dr. Woolley hat von ihm die Erlaubnis bekommen, dort zu wohnen und die Scheune als Arbeitsraum zu nutzen, weil er ist ja Entomologe. Und anhand einer Spende der Redford-Stiftung kann er quasi zur Förderung der Naturwissenschaften da forschen. Und er wohnt auch mietfrei in einem Gästehaus auf dem ganzen Gelände. Also du siehst eigentlich viel mehr Informationen, die es Hörspiel gar nicht gibt.
Wollte ich mir gerade sagen, ich habe nämlich dazu gar nichts. Ich hätte mich jetzt am Ende unserer Sendung noch erwähnt, was macht der Typ da eigentlich und warum ist er da? Ich hätte jetzt gedacht, er wäre zufällig da, was natürlich zu der ganzen Geschichte eine gewisse Würze verleiht, weil ja dieses Insektenthema hier in dieser Folge ganz groß ist.
Aber ich finde, wenn man das Hörspiel hört, das sind jetzt natürlich alles so Informationen, die dem Ganzen mehr Hintergrund geben. Aber ich finde, man vermisst diese Informationen nicht unbedingt.
Nein, das definitiv nicht. Es kann auch einfach so stehen bleiben, wie es in dem Hörspiel ist,
genau.
Dass er halt da ist. Weil warum sollte er nicht auf dem Gelände oder in der Nähe, warum sollte da nicht ein Forscher seine Forschung betreiben?
Ja, ich habe immer gedacht, der wohnt auch auf dem Gelände, aber nebenan. Also nicht auf dem Gelände der Redford, sondern dass er da sein eigenes hat. Er sagt ja auch, der ganze Hang ist mein Forschungsgebiet. Aber im Buch kommt halt raus, dass er da quasi mehr oder weniger nur zu Gast ist und forschen darf. Deswegen ist er auch der eigentliche Auftraggeber. Er befürchtet, dass die Sache davor vorgeschleudert, das dazu bringen könnte, dass sein Forschungsvorhaben abgebrochen wird.
Genau,
das
wird er nachher auch erwähnen. Also erwähnen jetzt nicht direkt, dass es abgebrochen wird, sondern dass er seine Ernsthaftigkeit oder seinen Ruf nicht aufs Spiel setzen kann, dass er hier an wandelnde Vogelscheuchen glaubt.
Genau. Gesprochen wurde er übrigens von Manfred Steffen.
Wollte ich eigentlich noch recherchieren, was er noch gemacht hat, weil die Stimme ist durchaus, die hat was. Ich wollte übrigens recherchieren, was dieser Synchronsprecher noch so gemacht hat, weil von der Stimme her kann ich mir vorstellen, dass er auch im Film unterwegs war, weil mir die Stimme auch, ja, was heißt bekannt vorkommt, aber kennst du das, wenn man so Stimmen hört, wo man denkt, die ist so, die hat so eine bekannte Stimmfarbe und das hat man bestimmt schon mal irgendwo gehört und so eine Stimme ist das für mich.
Ich habe jetzt nicht mehr wirklich geguckt, aber ich glaube, der war auch Theaterschauspieler, der hat auch viel im Synchron gearbeitet, hat auch viel andere Europa-Hörspiele mitgemacht und ist 2009 im Alter von 92 Jahren gestorben.
Also hat er auch ein langes Leben gehabt.
Richtig, ich glaube, man kennt ihn auch unter anderem von Thomas die Lokomotive.
Okay.
So die alten Folgen, da hat er irgendwann, ich glaube, da war er der Erzähler oder so. Nee, aber sehr einprägsame Stimme, sympathisch.
Jetzt musst du mir mal helfen, weil ich habe jetzt tatsächlich eine inhaltliche Lücke hier. Die sind ja dann, die gehen ja dann mit dem Professor Dr. Woolley in die Scheune.
Ja.
Führen die dann eigentlich das Telefonat, weswegen sie eigentlich da sind?
Na, nach dem Vorfall im Maisfeld, ich glaube, er führt sie rüber, dann telefoniert Justus erst und dann erklärt er ihnen quasi, was er da macht, was seine Arbeit ist.
Ich habe nicht drauf geachtet und kann mich nicht an das Telefonat erinnern. Ich habe nämlich als nächste Notiz, er erzählt halt von seiner Arbeit dort und würde gerne mehr erzählen. Und die Leute, die sagen, ach ja, wir haben aber jetzt keine Zeit und man merkt, dass Dr. Woolley ein bisschen enttäuscht ist,
oder?
Wenn sie gehen. Es macht ihn mir sympathisch und ich finde es auch eine wirklich schöne Stelle in dem Hörspiel.
Das ist mir auch aufgefallen, weil sie lehnen dankend ab.
Genau.
Es wirkt so ein bisschen wie Kinder, die sagen, sie bringt sich übers Herz zu sagen, wir haben darauf keinen Bock. Aber so schätze ich die auch gar nicht ein. Und ja, er wirkt dann schon so ein bisschen leicht gekränkt. Aber er ist halt trotzdem nett und sagt, macht's gut. Und so also eigentlich wie so ein netter Onkel.
Das Lustige ist, eine ähnliche Stelle haben wir nochmal in dem Hörspiel. Da kommen wir aber später nochmal.
Mhm. Ich finde, viel mehr gibt es ja auch gar nichts dazu zu sagen.
Eine Sache würde ich gerne, und zwar das Statement von Justus, was auch wieder Spannung aufbauen ist. Wo die anderen Detektive sagen, es ist nichts Seltsames dabei. Und dann sagt er, na, seltsam finde ich aber, dass ein ernstzunehmender Wissenschaftler mich für eine wandelnde Vogelscheuche hält. Und das ist, in dem Moment wird Spannung aufgebaut, sogar auf eine gute Art und Weise. Und dieses Hörspiel macht bis hier schon richtig Spaß. Also man klebt eigentlich schon
das am ist richtig.
Kassettengerät.
Also das ist jetzt wirklich schon so, man hat bis jetzt nicht eine Sekunde Langeweile und man ist eigentlich schon die ganze Zeit so aufgeregt. Oh, da stimmt irgendwas nicht, eine Vogelscheuche.
Genau. Im Gegensatz zu Poltergeist, die ja wirklich anfängt, wo man denkt, weiß ich nicht, jetzt habe ich die Kassette schon umgedreht und habe immer noch nichts Spannendes gehört, geht es hier wirklich schon in den ersten Minuten richtig zur Sache, obwohl das sogar einer der kürzeren Folgen ist.
Das ist richtig.
Mit 44 Minuten oder 42 Minuten.
Da kommt halt unheimliche Musik, die Szene ist erstmal abgeschlossen.
Auftritt Larry Conklin.
Na Moment, erstmal kommt als Übergang eine andere Musik, die ich auch sehr gut finde. So ein bisschen lockerer, die auch so für mich schon so kalifornisches, sonnige Stimmung verbreitet. Mhm. So geht's mir jedenfalls. Dann sagt der Erzähler, er beschreibt dann, dass die Jungs in einem Eiscafé sitzen, ein bisschen schwatzen. Und dann finde ich witzig, Zitat, er sagt, blickten auf den Pazifik hinaus. Er sagt das nicht so auf Hochdeutsch, sondern er sagt das so ein bisschen mundartmäßig. Blicken auf den Pazifik hinaus, unterhalten sich, schwatzen ein bisschen.
Habe ich nicht drauf geachtet, aber das will ich mir nochmal anhören.
Das ist mir als Kind schon aufgefallen.
Der Erzähler, ja?
Ja, lustigerweise, im Hörspiel ist es der nächste Morgen, im Buch ist es nur wenige Stunden nach diesem Vorfall. Also die sind jetzt wieder nach Hause gefahren, nachdem jetzt Onkel Titus sie abgeholt hat aus dem Graben. Und soweit ich weiß, will Titus dann nochmal losfahren und Justus lehnt aber ab, weil er mit seinen Jungs sich zusammensetzen will und über die Vorfälle sprechen möchte.
Ich finde es tatsächlich realistischer, dass es wenige Stunden danach ist, weil eine ganze Nacht, um über diese sonderbaren Vorfälle zu sprechen, eine ganze Nacht verstreichen zu lassen, halte ich für unrealistisch.
Finde ich gar nicht, weil das Hörspiel jetzt einem gar nicht so suggeriert, zu welcher Tageszeit es ist. Und ich finde es eigentlich realistisch, dass sie nach Hause fahren, sich von dem Schrecken erholen und sich nächsten Tag in aller Herrgottsfrühe treffen, Eis essen, sind bestimmt Sommerferien, okay, und dann darüber reden. Also das stört mich jetzt nicht.
Ja, also ich finde es mit den mehreren, also ich finde die wenigen Stunden da ein bisschen plausibler.
So, und dann kommt der Larry Conklin und jetzt muss ich mich mal outen. Dieses ganze Gespräch, was sie mit dem Typen führen, wie er das erzählt in diesen wenigen knappen Sätzen, fand ich als Kind schon immer unheimlich.
Genau, das habe ich mir nämlich extra notiert, wie auch die Vogelscheuche beschreibt.
Richtig.
Die drückte sich um die Ecke. Und als sie dann nach dem Gesicht fragen, er sagt, war mehr wie ein Fleck.
Ja.
Also als Kind ist das schon, auch die Stimme, wie er es erzählt und wie er in seiner Stimme eigentlich schon so eine etwa so eine drohende, lasst das lieber, was ich euch hier erzähle, lasst da lieber die Finger von. Das hat mir immer noch gut gefallen und war mir hier auch definitiv eine Notiz wert. Was ich ein bisschen skurril fand, ist, wie er in dieses Gespräch einbricht. Und zwar, so habe ich das verstanden, setzt er sich dazu und sagt, Peter hat übrigens recht, Justus, dass du die Vogelscheuche nicht sein kannst. So fängt doch eigentlich dieses Gespräch an dem Tisch an, richtig?
Sehr abrupt.
Sehr abrupt. Jetzt weiß ich nicht, ob die Szene mitten in dem Gespräch beginnt oder ob dieses Gespräch wirklich so angefangen hat mit dem Larry Conklin. Weil ich finde es auch ein bisschen sonderbar, warum, das ist jetzt auch so, ja, wir sind ja hier, um darüber zu sprechen. Jetzt können sich die Leute natürlich denken, oh Gott, so ein Blödsinn, das ist doch total unwichtig. Aber ich finde es auch bemerkenswert, warum sollte denn Peter sagen, Justus, du kannst ja eigentlich die Vogelscheuche gar nicht sein. Es ist doch für die drei klar, dass also nicht nur, dass er die Vogelscheuche nicht sein kann, sondern dass er mit diesem Scheiß überhaupt nichts zu tun hat. Warum sollte Peter zu Justus sagen, na, du kannst ja die Vogelscheuche gar nicht sein? Dann kommt ja der Larry Conklin dazu und sagt, er hat übrigens recht, dass du die Vogelscheuche nicht sein kannst. Ich bin mir sicher, dass Justus jetzt sehr beruhigt war, dass er jetzt nicht mehr im Kreis der Verdächtigen war. Aber ich fand halt diesen Eingang des Gesprächs, den fand ich ein bisschen merkwürdig.
Aber dann
kommt halt dieses Spannende.
Genauso ist es aber auch im Buch. Die unterhalten sich genau über diese Sachen,
ja,
dass das merkwürdig ist, dass ein erwachsener Mann einen für eine Vogelscheuche hält und Peter dann auch sagt so, naja, du bist doch viel zu kräftig dafür. Und dann kommt der Typ wirklich, der steht an der Bar, bestellt sich einen Kaffee, dreht sich zu den Jungs um und setzt sich hin. Also genauso ist es im Buch.
Genau.
Und ich finde das aber eigentlich, da man ja eigentlich genau weiß, was passiert ist, vielleicht ist es ein bisschen holprig, wie der Sprecher einsteigt, aber ich finde den Szenenanfang grandios für das, was es ist.
Finde ich auch gut. Ich finde auch die ganze Szene gut. Ich fand auch nur diese Sache ein bisschen bemerkenswert. Ich möchte jetzt auch nicht schlecht sagen. Was man noch über den Larry Conklin erfährt, ist, dass er für eine Alarmanlagenfirma arbeitet,
genau,
die in dem Mosby-Museum, wo wir noch hinkommen, die Alarmanlage installiert hat. Er sagt ja dann auch noch das Übliche, was halt Verdächtige halt auch sagen, lass die Sache auf sich beruhen. Man will natürlich die Ermittler von der Sache abbringen. Obwohl ich habe die Folge auch lange, lange nicht gehört. Und ich dachte echt, Larry Conklin kommt in der Folge nochmal vor, aber das war's. Richtig? Er hat mit der Folge nichts mehr zu tun.
Ja, richtig.
Das finde ich auch merkwürdig. Also in dem Moment, sogar heute, dachte ich noch, wichtige Figur, Notiz gemacht, aber der hat ja gar nichts mehr damit zu tun. Ich dachte in dem Moment sogar, dass er einer der Verdächtigen am Ende ist.
Okay.
Weil er hat die Alarmanlage installiert im Mosby-Museum. Er kennt sich mit der Alarmanlage aus. Rät den drei Detektiven, sich von dem Fall fernzuhalten. Und dann ist er wieder weg und nie wieder gesehen. Also er hat mit der Folge gar nichts zu tun, ist aber ein durchaus interessanter Charakter. Also einer der interessantesten Minuten in diesem Hörspiel werden von einer Person geführt, die sonst keine Rolle mehr spielt in diesem Stück.
Der ist natürlich auch dafür da, um so eine Spannung aufzubauen. Und der ist halt, wie soll man sagen, so vom Charakter her, im Buch sagt er auch, weißt du, ich bin jemand, der sich nicht in andere Leute Dinge einmischt. Und an eurer Stelle würde ich die Finger davon lassen. Eine Vogelscheuche, die sie irgendwie sich in der Dunkelheit rumdrückt, da würde ich meine Finger von lassen.
Also ist aber auf jeden Fall lustig. Lustiges Buch muss es sein. Wenn jemand, ich bin niemand, der sich in andere Leute Angelegenheiten mischt, aber sich einfach zu Fremden an den Tisch setzt und sich an dem Gespräch beteiligt. Finde ich schon auch bemerkenswert. Also ich muss mir, glaube ich, auch die Bücher mal durchlesen. Die sind bestimmt lustig.
Weil Justus ja dann quasi seine Jungs triggert und dann meint Peter ja auch so, ha, ich würde die Sache gerne auf sich beruhen lassen.
Aber du lässt uns ja nicht.
Ja, genau.
Typisch Peter.
Aber das ist super. Und dann ist es auch so, halt dieser leichte, zynische, sarkastische Unterton, weil er genau weiß, was ihn erwartet und er wehrt sich auch gar nicht mehr.
Ja.
Und dann fahren sie los mit ihren Fahrrädern in den Chaparral Canyon.
Um die Vogelscheuche mal zu besichtigen.
Richtig.
Um die es hier geht.
Ist mir jetzt beim Hören über Kopfhörer zum ersten Mal aufgefallen, das habe ich früher auf dem Kassettenrekorder nie gehört, während Justus sein Rad anschließt, murmelt er, anschließen. Halt wieder so ein Kommentar, den Benjamin jetzt nerven würde. Er schließt es doch schon an, man hört doch das Geklapper, warum muss er es extra sagen?
Das ist so eine Szene wie, ich mache jetzt das Licht an, so, ich drücke jetzt den Schalter, drück und er macht anschließen.
Genau.
Das ist mir gar nicht aufgefallen, ich muss mir das nochmal anhören, ich bin so unaufmerksam.
Und während sie dann zur Vogelscheuche rüberlaufen und die untersuchen, fällt mir der Stimmbruch von Bobs Sprecher auf. Also das muss so, wie alt muss der da gewesen sein? Die Folge ist von 83.
35 Jahre her.
Ja, und der Andreas Fröhlich ist, glaube ich, auch 1965 geboren. Na gut, dann war er da 18. Ja, so Stimmbruchzeit noch, oder?
18 Stimmbruchzeit? Das
ist eigentlich ziemlich spät, oder?
Das ist schon ein bisschen
spät. Na gut, vielleicht haben sie die Folge schon ein bisschen früher aufgenommen. Ja. Aber ich finde, dass er da irgendwie so, man hört ihn so leicht ein bisschen Stimmbruch an. Oh. Ist ja auch nicht schlimm, aber darauf wollte ich dann auch noch zu sprechen kommen. Ich mag übrigens auch die Stimmen von den Sprechern, also von den drei Fragezeichen, in dieser Folge auch sehr.
Das ist eine gute Phase von denen, muss ich sagen. Das
ist eine sehr gute Phase sogar. Ja. So irgendwie, sie sind nicht mehr so ganz kindisch wie in den ersten Folgen.
Genau, sie klingen noch ein bisschen. Also Justus hat immer noch seine überlegte Art in der Stimme, seine zurückhaltende Art, die er ja in den neuen Folgen, ich nenne es noch neue Folgen, ja immer mehr verliert. Alle anderen, ja, Bob klingt auch sehr erwachsen, der in den ersten Folgen auch noch sehr kindisch klingt.
Ja, und Peter ist souverän wie immer. Peter ist Peter und der ist
klingt ja heute noch so, der Synchronsprecher.
Ja, der ist immer noch super.
Ja.
Während sie die Vogelscheuche untersuchen, stellt Justus, glaube ich, fest, dass die Vogelscheuche ja hier gar nicht weg kann.
Ist doch eine normale Vogelscheuche, die kann doch hier nicht weg.
Dann hört man eine Frauenstimme von hinten. Was hast du da gesagt? Sie drehen sich um und auftritt Letitia Redford, die uns dieses Hörspiel noch lange begleiten wird, verkörpert von Marianne Kehlau. Marianne Kehlau, die ist auch eine Hamburger Schauspielerin gewesen. Sie hatte übrigens ihren ersten Auftritt in der Drei-Fragezeichen-Folge Der sprechende Totenkopf. Ja. Und sie hatte ihren letzten Auftritt in einem Drei-Fragezeichen-Hörspiel in, lustigerweise, Der Mann ohne Kopf.
So viele Köpfe hier.
Das war 2002 und da sprach sie Amy Scream, eine Oma, die auf der Tanzfläche sich irgendwie Ecstasy einwirft und total abgeht und rumschreit. Ja, du wirst dich über diese Folge freuen, wenn wir sie irgendwann mal hören.
Aha. Einer der neueren?
Naja, 2002, ja.
Dann war es ihre letzte Rolle, weil 2002 ist sie nämlich auch gestorben.
Genau, richtig. Sie hatte insgesamt allein bei drei Fragezeichen 16 Auftritte. Sie war aber durchaus in sehr, sehr vielen Europa-Hörspielproduktionen zu hören. Ganz oft auch bei TKKG und
die Funkfüchse.
Richtig, Hani und Nani. Also die war, ich habe mal irgendwo im Forum gelesen, wenn Europa ein Knast wäre, also das Label, dann war sie einer der Hauptinsassen.
Okay, aber es ist ja auch normal. Europa hat nun mal einen Pool von Synchronsprechern, die halt auf die immer wieder zurückgegriffen wird. Viele Synchronsprecher, auch die drei Detektive, also die Sprecher von den drei Detektiven, sind ja auch in vielen Europa-Produktionen außer der drei Fragezeichen noch zu hören.
Genau, also die haben auch oft mal einen Gastauftritt bei TKKG und in anderen Produktionen. Sie war übrigens mit Ernst von Klipstein bis zu seinem Tode 1993 verheiratet. Ernst von Klipstein ist der verwirrte Opi aus der Phantomsee.
Den habe ich letztens auch in irgendeinem Film gehört. Fällt aber jetzt nicht ein.
So schlecht.
Ja, ist traurig. Ja.
Darf ich das rausschneiden?
Bitte.
Und ich finde ja, dass Marianne Kehlau in diesem Hörspiel ihr Masterpiece abliefert.
Wirklich großartig, weil sie muss da wirklich sehr, sehr viel Drama reinstecken in diese Person und was ihr auch, wo wir noch drauf zu sprechen kommen, wirklich, wirklich gelingt.
Herzzerreißend. Ja. Ich meine, als Kind, wenn man dieses Hörspiel gehört hat, die Frau ist ja die ganze Zeit nur am Schreien, am Heulen, am Zetern und das macht sie so gut, selbst wenn man das Hörspiel heute hört, denkt man, das passiert einfach, das passiert wirklich. Da denke ich mir nicht vor, da denke ich mir nicht, da sitzen Leute vor einem Mikrofon und tun so, sondern ich nehme ihr das ab, als wäre
genau. Man hat als Kind auch die Bilder dazu im Kopf gehabt, der Film spielte sich dazu im Kopf ab, man hat sich die Umgebung vorgestellt, weil auch übrigens die Geräuschkulisse in den alten Folgen noch sehr, sehr liebevoll gestaltet ist, muss ich sagen. Das kommt in dieser Folge auch noch mehrfach zu tragen, dieses Thema. Lass uns ganz kurz auf die Szene nochmal zurückkommen. Sie haben die Vogelscheuche beäugt, wurden dann von Letitia Redford bemerkt und eigentlich gibt es in dieser Folge auch nicht viel zu sagen. Sie sprechen halt über den Vorfall im Maisfeld und Letitia hört aus dem Gespräch raus, dass halt auch ein anderer noch diese Vogelscheuche gesehen haben muss, was für sie in dem Moment natürlich eine unfassbare Erleichterung ist, weil sie ja schon für verrückt gehalten wird. Und viele schon denken, dass sie sich diese Vogelscheuche einbildet, freut sich natürlich, dass auch andere diese Vogelscheuche gesehen haben und möchte natürlich, dass sie unbedingt Mrs. Burrows davon berichten oder Mrs. Chumley? Mrs. Chumley davon berichtet, als sie sagen, na, was sollen wir dir schon sagen, diese Mrs. Chumley?
Und dann wird es ziemlich unfreundlich,
da kippt die Stimmung, ja. Weil da sagt sie auf einmal, dann verschwindet, dann habt ihr hier nichts mehr zu suchen. Das ist, als Kind nimmt man das auch recht erschreckend wahr. Da denkt man auch, was ist denn jetzt los? Ich bin weggerannt. eigentlich ist sie die Vogelscheuche bis jetzt in dieser Folge. Aber dann wird es auch ganz schnell wieder harmonisch, als die drei Detektive ihre Dienste anbieten, die Letitia Redford natürlich dankbar annimmt.
Also, wenn es jetzt mal so um Charakterbeschreibung geht und auch so um das psychische Bild, würde ich jetzt auch wieder das Buch empfehlen, weil die Charaktere da schon sehr ausgearbeitet sind. Und das für ein Kinderbuch. Muss ich wirklich sagen. Sie wird ja so ein bisschen als Jet-Set-Lady im Buch beschrieben. Daher auch im Klappentext dieses Attraktive.
Also gut, dass im Buch wird sie so beschrieben. Und ich muss aber sagen, im Hörspiel hört man das absolut raus, dass sie so eine etepetete Jet-Set-Lady ist. Also wirklich gut verkörpert.
Richtig. Und sie ist ja ein total zerbrechlicher Charakter. Später wird auch noch in dem Buch von Mr. Woolley erzählt, dass sie viel im Ausland unterwegs ist und auch so bestimmte Liaison mit reichen Männern pflegt. Also das davor, irgendwie die letzte Beziehung, die sie hatte, war mit irgendeinem Grafen. Und sie wird da meistens aber sitzen gelassen, also die Beziehungen werden beendet. Deswegen findet sie halt auch keinen Mann. Und dann kriecht sie quasi immer aufs Redford-Anwesen, um ihre Wunden zu lecken.
Ein immer wiederkehrender Running Gag, nenne ich es jetzt einfach mal, ist ja die Übergabe der Visitenkarte. In dem Fall muss ich es fast sagen, so was ganz Besonderes, weil sie liest die Karte vor, die drei Fragezeichen, die drei Detektive, wir übernehmen jeden Fall. Das sagt mir gar nichts.
Ja.
Und dann erklärt, ohne dass er konkret nach den Fragezeichen, wie es ja häufig der Fall ist, gefragt wird, erklärt er ihr einfach, was diese Karte zu bedeuten hat, was die Fragezeichen zu bedeuten haben. Und dann hat auch eine Frau Letitia Redford das verstanden.
Denn lustigerweise, Dr. Woolley sagt ja später so ein bisschen wie, naja, mal ganz ehrlich, sie ist keine besonders intelligente Frau,
genau.
Wenn sie nicht mehr diese Visitenkarte versteht.
Das sagt mir gar nichts, das ist großartig.
Also interessant.
Da steht alles drauf, das sagt mir gar nichts. Hat mir gefallen.
Genau, also sie ist wirklich nicht die Schlauste.
Das haben sie auch schön gemacht. Jetzt kommt, glaube ich, Dr. Woolley nochmal ins Spiel.
Na Moment, also die Detektive sagen halt, warum sie da sind. Sie interessieren sich für das Rätsel dieser Vogelscheuche, weil das natürlich ein Phänomen ist, was sie sehr interessiert, und sie gewinnt dann quasi die Detektive für sich, weil sie möchte, dass sie ihre Dienste in Anspruch nehmen, und nehmen sie dann mit auf das Redford-Anwesen, wo dann Mrs. Chumley zum ersten Mal auftritt, die ja im Rollstuhl sitzt.
Stimmt, das ist ja erst, ist richtig, stimmt.
Die Detektive sollen quasi jetzt die Begegnung mit Larry Conklin nochmal wiedergeben vor Mrs. Chumley, damit Mrs. Chumley Letitia glaubt, sie habe sich diese ganze Geschichte mit der Vogelscheuche nicht eingebildet. Und die ist natürlich dann auch so ein bisschen aufmerksam und dann, ach, wer sind denn diese drei? Ja, das sind die drei Fragezeichen, sind Detektive. Und dann werden die Jungs auch gleich zum Tee eingeladen, damit sie erzählen können. Dazu kommt es aber gar nicht, weil dann Dr. Woolley auftaucht und der ziemlich angepisst ist, die Jungs wiederzusehen. Und Letitia ist dann auch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, sie ist jetzt nicht begeistert, dass er kommt und sagt, wir wollten gerade Tee trinken.
Du hast hier nichts zu suchen.
Richtig.
Lustig finde ich ja, dass Dr. Woolley sich in dem Moment nochmal ganz wichtig aufspielt. Ihr drei mit eurer Autopanne, ihr wolltet bloß in mein Versuchslabor. Ihr habt eine Ausrede erfunden, um in meine Versuchsräume einzudringen. Ja, unfassbar spannend. Die wollten sich unbedingt diese Ameisengefäße und Schläuche da angucken bei
ihm. 12, 13-Jährige, die unbedingt die wissenschaftlichen Arbeiten des Emmetologen, ich kann dieses Wort nicht aussprechen.
Entomologe.
Entomologe sehen möchten,
genau. Was mir allerdings nicht ganz, was ich mir nicht erschließt, wie er darauf kommt, dass es eine Lüge ist.
Naja, wieso nicht? Die Jungs waren den Tag davor da oder ein paar Stunden davor.
Und jetzt sind sie auf einmal da.
Und jetzt sind sie wieder da und natürlich denkt er sich jetzt, Moment, vielleicht haben sie ja nur gelogen. Und vielleicht ist er ja wirklich so von sich überzeugt, dass seine Arbeiten so wichtig sind, dass die ihn da ausspionieren.
Was ich zu der Szene noch unbedingt sagen möchte, ist, es ist wirklich sehr gut gemacht. Man kann sich aufgrund der kurzen Dialoge dort und der Atmosphäre, die dort eingespielt ist, kann man sich gut in dieses elegante Haus hineinversetzen, weil sie ja mit den Bediensteten, mit dem Mr. Burroughs, bitte decken Sie Tee ein oder ich weiß, ich habe leider nicht aufgeschrieben, was sie genau sagt. Und das geht halt.
Dann legen Sie noch ein paar Gedecke auf,
wir haben Gäste. Genau, wir haben Gäste. Und das ist eine ganz, ganz kurze Szene, die einen aber gleich in dieses Haus mit reinnimmt. Und auch, was es halt für eine Klassengesellschaft dort ist. Also mit wem man es da eigentlich zu tun hat.
Ich sag mal so, das funktioniert alles sehr gut.
Ja.
Auch von den Charakteren her. Ich persönlich habe jetzt nicht einmal während des Hörspiels irgendwie den Gedanken gehabt, ach, das passt nicht, nee, das funktioniert für mich nicht, sondern das plätschert so alles vor sich hin, ist aber spannend und ergibt auch alles für sich Sinn.
Dann wirft ja die Letitia Redford dem Dr. Woolley vor, dass er die Vogelscheuche ja auch gesehen hat, aber der Polizei gegenüber keine Aussage gemacht hat, beziehungsweise er von der Vogelscheuche nichts wissen wollte. Und in dem Moment sagt er ja, er ist ernstzunehmender Wissenschaftler und er kann nicht mit solchen fantastischen Lügengeschichten in Verbindung gebracht werden, in Anführungsstrichen. Und Letitia darauf nur so, ach was, Sie sind ein Ekel. Das hat mir auch gefallen. Ich mag ja so kleine Sachen in diesen Hörspielen, so ganz kleine Annoncen.
Ja, aber
immer wieder zum Schmunzeln bringen.
Das ist so alles sehr nachvollziehbar und greifbar,
ja.
Wie sich die Charaktere untereinander verhalten. Ich würde beinahe immer sagen, das Hörspiel ist wie so eine Art Kammerspiel. Aber natürlich jetzt auf ein paar mehrere Orte schon. Ach, vergiss, was ich gesagt habe. Ja, es kommt aber dann zu, wenn Letizia sich abwendet, weil sie sauer ist, bekommt sie ihren ersten Anfall. Das heißt, das erste Gebrüll geht los.
Den ich sogar nachvollziehen kann. Ich glaube, in dieser Situation würde ich auch ausflippen.
Denn in ihrem Zimmer hat jemand Ameisen ausgesetzt und darüber ist sie nicht gerade sehr amüsiert. Und dann kommt halt raus, dass es die Ameisen sind, die aus dem Versuchslabor von Dr. Woolley entwendet wurden. Die hatte der in so einem Glas. Im Buch wird auch beschrieben, dass die Vogelscheuche bei ihm eingebrochen ist, ihn niedergeschlagen hat und dann das Glas entwendet hat.
Das wird hier nur ganz kurz erwähnt, weil Dr. Woolley ja sagt, das sieht aus wie das Glas, was die Vogelscheuche gestern bei mir gestohlen hat. Da denkt man auch so, okay, ja, passt ja jetzt, aber darüber hätte ich jetzt gerne ein bisschen mehr erfahren. Aber
er erwähnt es so beiläufig.
Ja, es ist zu beides, finde ich ein bisschen zu beiläufig. Ich finde es auch ein bisschen unglaubwürdig, dass die Vogelscheuche das Glas da einfach liegen lässt. Gewollt kann ich auch nicht nachvollziehen, weil die Vogelscheuche hat dadurch keinen Vorteil, dass die Leute halt wissen, wie die Ameisen da hingekommen sind. Viel mysteriöser wäre es doch, wenn die einfach da wären.
Na Moment, dadurch bleibt natürlich Dr. Woolley einer der Verdächtigen, dass das Glas noch da ist. Er kann natürlich erzählen, oh, das war bestimmt die Vogelscheuche, aber wer sagt denn, dass er das nicht selber war?
Ah, gut, die Sache ist geklärt, kann ich einen Haken hintermachen.
Mrs. Burroughs taucht zum ersten Mal auf, Katharina Brauren,
genau,
die wir kennen.
Der Superpapagei.
Unter anderem.
Und wer die Loriot-Filme mag, kennt sie auch.
Richtig. Und jetzt kommt eine Szene für mich, die ich schon früher sehr witzig fand. Justus, der fängt ja schon an zu sabbern.
Der brodelt ja innerlich, das hört man richtig gut raus. Oh, ja.
Fantastisch. Der
Matoller.
Der Fall scheint hochinteressant zu werden. Also der kriegt da richtig einen Orgasmus.
Eine diebische Vogelscheuche. Das wird ja Matoller.
Lustigerweise im Buch kriegt Letitia das mit, weil er so davon so schwärmt.
Ja.
Und dann kriegt sie einen Anfall und sagt, sag mal, bist du bescheuert? Und dann schmeißt sie die Jungs auch raus.
Ah.
Also sie schmeißt alle raus. Und sie sagt dann auch, für euch gibt es hier nichts mehr zu tun. Und Dr. Woolley, der kriegt dann quasi das Lag mit den Ameisen noch in die Hand gedrückt von der Mrs. Burroughs und sagt, hier kümmern Sie sich mal um Ihre Sachen. Und der ist dann ganz geknickt und traurig und hat wirklich Angst. Das war's für mich. Meine Forschungsarbeiten werden jetzt hier beendet, wegen dem Vorfall. Denn Letitia sagt, sie wird ihren Bruder anrufen, dass er seine Sachen packen kann. Und deswegen ist er der eigentliche Auftraggeber, weil er dann die Jungs beauftragt, hier, kümmert euch mal drum und beweist, dass es diese Vogelscheuche wirklich gibt. Denn er ist ja auch geschädigt.
Obwohl ich sagen muss, bei einer Hörspiellänge von 42 bzw. 44 Minuten hätte man die Sachen ruhig drinnen lassen können. Obwohl ich es dramaturgisch natürlich schon gut finde, dass die Szene mit dem, mit diesem, ich dann sag mal wie du, mit diesem Savan von Justus, mit der Matolla und mit diesem euphorischen, ich gehe jetzt an diesen Fall ran, dass diese Szene so endet. Ja.
Es ist ein guter Übergang.
Definitiv.
Ja, jedenfalls geht es jetzt im Buch auch so weiter, dass er die dann anruft und sagt, hier, könnt ihr bitte mal den Fall übernehmen. Im Hörspiel ist jetzt quasi ein Schnitt, die stehen, glaube ich, vor der Scheune und unterhalten sich mit Dr. Woolley.
Da ist auch Mrs.
Da ist ein ganz komischer Schnitt.
Dings dabei.
Denn, beziehungsweise im Buch ist es wieder so, dass er über seine Arbeit erzählt und dass er quasi eine mutierte neue Ameisenform auf dem Gelände gefunden hat. Das wird fürs Buch später noch wichtig, im Hörspiel ist es total
unterbrochen. Im Hörspiel erwähnt das aber auch nicht. Im Hörspiel heißt es nur vom Erzähler, dass Dr. Woolley über verschiedene Ameisenarten in diesem Hang spricht.
Genau, die haben das rausgelassen.
Und dann habe ich mir so gedacht, na toll, die hören sich da diese ganzen Ameisengeschichten an und waren wahrscheinlich super glücklich, dass Mrs. Redford sie dann unterbrochen hat.
In der Buchvorlage ist es so, dass quasi rauskommt, dass es wirklich so eine Art von Killerameisen sind, denn er hat schon so Maulwürfe und andere Kleintiere skelettiert gefunden, weil die Ameisen die aufgefressen haben. Und dazu passt dann der Satz, den Letitia im Hörspiel sagt, ich ertrage das nicht, Killerameisen in meinem Haus. Denn im Buch stößt sie dazu, während die sich darüber unterhalten. Und deswegen passt es dann so gut, dass sie sagt, oh mein Gott, Killerameisen. Und er sagt dann so, müssen sie denn immer die Nerven verlieren? Passt ja im Hörspiel trotzdem immer
noch. Ja.
Aber das ist halt der Background davon.
Im Hörspiel nimmt man es einfach als gewohnte Übertreibung von ihr wahr.
Richtig.
Und wo sie Dr. Woolley wieder ein bisschen runterholen möchte. Also es fällt da tatsächlich nicht negativ auf. Obwohl jetzt, wo du sagst, Killerameisen in meinem Haus. Ja, schon.
Ja, man bezieht es im Hörspiel natürlich auf die Szene davor. Mit den Ameisen in ihrem Bett.
Genau.
Deswegen, das Buch gibt halt immer noch viel mehr Hintergrundwissen. Aber trotzdem haben sie es relativ gut gekürzt fürs Hörspiel. Das ist meine Meinung.
Ja, meine auch. Ja. Dem schließe ich mich an. Also, weil es ist, das Hörspiel ist, wie schon erwähnt, also recht, recht kurzweilig. Also sehr rasant, finde ich.
Letitia packt ja dann ein bisschen aus, so über sich. Genau. Und zum Beispiel möchte dann Justus wissen, ob denn jeder das weiß, ihre Angst vor Spinnen, Insekten und auch vor Vogelscheuchen.
Kein großes Geheimnis, sagt sie, denn das kann jeder wissen, genau. Was den Täterkreis oder den Verdächtigenkreis natürlich.
Richtig, sie erwähnt einen Film, der im Fernsehen lief und da hat sie sich dann so vor den Bildern, die da gezeigt wurden, geekelt, dass alle mitbekommen haben, aha, die hat krasse Angst vor Insekten. Und dann erzählt sie von diesem schlimmen Erlebnis, was sie im Auto hatte, was eigentlich wirklich...
Das wollte ich gerade sagen. Also ich hab mir auch dazu notiert, dass es wirklich eine krasse Geschichte ist.
Also im Horrorfilm, wenn es sowas als Horrorfilm gäbe, wäre das eigentlich eine schöne, super Szene. Da würde sie wahrscheinlich mit ihrem Auto den Hang runterfahren.
Ja, sich dreimal überschlagen.
Ja.
Ja.
Ganz kurz übrigens, kennst du Horrorfilme mit Vogelscheuchen?
Nein.
Ich glaube, es gibt so ein oder zwei, die sind aber erst so... ziemlich spät entstanden, so vor ein paar Jahren. So in 80er Jahren wäre doch ein Horrorfilm mit einer Vogelscheuche grandios gewesen.
Das wäre wirklich, wie du schon sagst, grandios.
Nee, so gerade so die Technik hier, so wie Freddy oder Freitag der 13.
Wenn es jetzt nicht gerade eine computeranimierte Vogelscheuche ist.
Ja, so wäre es heute.
Das wäre furchtbar.
Dann können wir das übrigens auch gleich abhaken. Das ist nämlich die Drei-Fragezeichen-Folge, die den dämlichsten Folgentitel hat.
Genau, darauf wollten wir definitiv auch noch zu sprechen kommen, denn die Folge heißt ja hier im Deutschen im Hörspiel Der Ameisenmensch.
Nicht nur im Hörspiel, auch im Buch.
Auch im Buch, aber hier steht auf der Wikipedia-Seite, steht, der amerikanische Originaltitel The Sinister Scarecrow bedeutet so viel wie die unheimliche Vogelscheuche.
Richtig.
Warum hat man das im Deutschen nicht übernommen? Erstens ist dieser Titel... macht neugierig, also wenn ich den Titel Die unheimliche Vogelscheuche lesen würde, ja hallo, würde ich sofort, aber der Ameisenmensch.
Okay, man kann jetzt aber auch sagen, das ist ein Titel, der überhaupt nicht spoilert. Also wenn man...
Das definitiv nicht, ja. Aber man wird mega überrascht.
Richtig, ja. Das stimmt, ja. Aber er ist natürlich sehr unpassend, aber auf der anderen Seite vielleicht ja ganz clever, weil man halt wirklich nicht weiß, worum es geht. Und der Dr. Woolley, der ja der Ameisenmensch ist, der wird auch im Buch so ein bisschen wie eine Ameise beschrieben. Ihm fehlen eigentlich nur noch die Fühler, die aus dem Kopf wachsen.
Aber so die Stimme passt aber auch dazu. Also von der Stimme könnte ich mir den auch so vorstellen. Allerdings verstehe ich nicht, warum die in der Folge, ist wirklich die einzige Folge, wo das gemacht wird, dass der Titel ganz weit weg vom eigentlichen Geschehen ist.
Richtig. Also es ist, wie gesagt, der dämlichste Titel, ist aber trotzdem immer noch nachvollziehbar, weil es kommt ja ein Ameisenmensch vor. Jedenfalls, Letitia erzählt von ihrem Erlebnis im Auto, dass sie da von der Vogelscheuche überfallen wurde. Die hat da irgendwelche Spinnen und Insekten in ihre Haare geschmissen.
Nee, ich finde die Story aber auch furchtbar, weil gerade ich bin ja so ein kleiner Spinnphobiker. Kann das gut nachvollziehen, dass diese Frau da echt ein bisschen nervös ist bei den ganzen Vorkommnissen.
Ich glaube, ohne Witz, wenn ich in einem offenen Auto fahren würde, Cabrio, und allein schon der Gedanke, dass einer sich hinter mir im Auto versteckt hat, da würde ich schon Herzinfarkt kriegen. Wenn es irgendein Typ wäre mit einer Vogelscheuchenmaske, dann hätte ich meinen zweiten Herzinfarkt. Und wenn er dann anfangen würde, Insekten und Spinnen auf mich zu schmeißen, dann würde ich wirklich freiwillig den in die Schlucht runterfahren, ja? Weil dann würde ich nämlich denken, dann nehme ich dich noch mit, du Arschloch.
Also das ist wirklich eine Geschichte, die auch sehr gruselig rüberkommt in dieser Folge und auch wirklich Lust auf mehr macht in dieser Geschichte, definitiv. Genau. Was mir an dieser Szene noch ein bisschen aufgestoßen ist, dass Justus diese, wie er Letitia denn erklärt, ja, Vogelscheuchen sind voller Insekten und voll Spinnen. Und Justus dann sagt, voller Spinnen? Normalerweise sind Vogelscheuchen doch nur voller Stroh. Natürlich sind auch Spinnen in Vogelscheuchen. Hallo, ich stehe da mitten auf dem Feld, dass er da so drauf eingeht, dass ihm so auffällt, dass sie sagt, da sind Spinnen in Vogelscheuchen. Natürlich können auch Spinnen drin sein. Aber natürlich wollten die Geschichteerzähler, dass sie auf diese Geschichte gelenkt wird. Obwohl sie da noch ein bisschen auf sich warten lässt, bevor sie dann mit der Geschichte rauskommt. Auf jeden Fall kommt sie nicht unmittelbar nach diesem Satz mit der Geschichte raus, sondern erzählt dann irgendwie noch ein bisschen was anderes.
Ja, vielleicht wollte Justus sie auch so ein bisschen beruhigen.
Also Justus sagt, normalerweise sind Vogelscheuchen nur voller Stroh. Aber Gott sei Dank, ihr habt den Fall gelöst, ihr habt ihr Geld.
Gut, dann kommen wir jetzt zur nächsten Szene. Wir befinden uns, es ist eine Doppelszene sogar. Sie spielt erst im Museum und anschließend am Swimmingpool.
Genau.
Wir treffen es erstmal auf Jerry Maltz.
Moment mal, was ist denn da eine Doppelszene? Die erste Szene spielt im Museum und danach spielt sie.
Szene spielt am Pool. Aber da ist keine Unterbrechung, weder mit Musik noch mit Erzähler.
Ach, so meinst du das?
So meinte ich das.
Ah, okay.
Jerry Maltz, der Kustos von dem Mosby-Museum, gesprochen von Volker Brandt, auch ein sehr, sehr guter Synchronsprecher. Man kennt ihn unter anderem als deutsche Stimme von Michael Douglas. Hier noch relativ jung, ich habe heute gelesen, der ist 1935 geboren, also jetzt auch schon über 80.
Mhm.
Aber immer noch recht fit, wenn man ihn noch hört, so unter anderem hier, wie heißt der Marvel-Film hier, Ant-Man, da spricht er auch noch, Michael Douglas.
Okay.
Finde ich, das ist ein Sprecher, der sich relativ gut gehalten hat. Es gibt ja welche, die sind deutlich jünger und klingen schon wie kurz vorm Abnippeln.
Ja, lass uns an die letzten traurigen Szenen von Andreas Elsholz.
Ja, du meinst nicht Andreas
Elsholz. Nee, wie heißt
Arne Elsholz.
Arne Elsholz.
Der Sprecher
von Tom Hanks.
Tom Hanks, genau.
Ja. Aber wir kommen vom Thema ab.
Also der Kustos, gesprochen von Volker Brandt, führt ganz stolz die Detektive durch das Museum und sagt, und hier haben wir das Bild von dem und dem Künstler und hier haben wir einen echten Vermeer. Als Kind habe ich immer gedacht, Vermeer ist wahrscheinlich was Ausgedachtes.
Das ist aber wirklich ein existierender Maler, also der zumindest existiert hat.
Oh, Olli, jetzt mache ich mal Baming. Oh, Olli kennt sich aus. Was hat er denn gemalt?
Bilder.
Was für Bilder?
Keine Ahnung. Nee, also ich kenne mich nicht aus, aber dass Vermeer ein Maler ist, das ist mir irgendwie aus. Hier, kannst du gucken, ich bin nicht mal notiert. Ist irgendwie aus dem Kunstunterricht mir doch mal hängen geblieben.
Er hat unter anderem das Mädchen mit dem Perlohrring gemalt.
Okay.
Da gibt es ja auch eine Verfilmung mit Scarlett Johansson.
Hätte ich mich jetzt auch vorbereiten können, aber habe ich nicht.
Und, glaube ich, auch ein ganz bekanntes Bild, Dienstmarkt mit Milchkrug.
Was ich aber recherchiert habe, was mich als Kind, wo ich als Kind immer ganz komische Bilder im Kopf hatte, es wird tatsächlich sehr kreativ beschrieben, wenn dass der Mr. Maltz macht die drei Fragezeichen auf aufmerksam, dass gleich die Uhr schlägt, dass es gleich 12 Uhr ist. Und dann schaut mal bitte auf diese Kristallprismen, die an dieser Kandelabra hängen. Dann schlägt die Uhr, die sind so kunstvoll aufgehängt, dass sie vibrieren, wenn die alte Uhr schlägt. Als Kind dachte ich mal, was geht da ab? Ja. Aber eine Kandelabra ist eine Art Kronleuchter und da hängen halt Prismen dran und wenn die Uhr schlägt, sind diese Prismen wohl so sensibel, dass sie tatsächlich ein bisschen vibrieren. Es ist das erste Mal, dass ich gedacht habe, Mensch, jetzt musst du mal zum Podcast das mal recherchieren, was das ist. Wusste ich vorher nicht. Und jetzt habe ich dazu auch ein Bild im Kopf und finde es eigentlich genial, dass das in diesem Hörspiel eingebaut wurde. Ich finde sowas schön. Wenn hätten sie auch, also dass sich jemand die Mühe gemacht hat, ach, da muss noch was Schönes rein, ach komm.
Aber ich habe eine andere Frage. Hast du mitgezählt, wenn die Uhr schlägt?
Nein.
Er sagt, es schlägt gleich 2.
Ja.
dann kommt so ein dreimal so ein heller Ton und dann zweimal ein dunkler Ton.
Okay.
Und ich weiß ja jetzt zum Beispiel, eine Kirchturmuhr ist ja manchmal so, dass sie immer im Viertelstundentakt schlägt. Also wenn sie zweimal schlägt, dann ist es
irgendwie halb. Und einmal ist Viertel.
Genau. Ja. Und dreimal ist Dreiviertel. Aber sie schlägt ja erst dreimal und dann zweimal. Das heißt also, es ist Viertel vor zwei. Oder wie?
Wie gesagt, ich habe nicht darauf geachtet, wenn du das sagst.
Ja, aber dann ist es doch nicht zwei. Dann erzählen die doch Scheiße. Witzig finde ich auch, weil dann klingelt da das Telefon und dann merkt man schon, die haben eigentlich keinen Bock mehr.
Genau, Radette, wollen wir gehen. Ja.
Und lustigerweise, das Telefon klingelt länger als das Gespräch, was er führt.
Das ist auch, er kommt schon zurück. Ich glaube, er hat das Telefon nicht mal erreicht.
Er klingt erst so ein bisschen enttäuscht. Ach, ihr wollt schon gehen?
Ja, er will sich aber keine Blöße geben. Er will dann so tun, wie nach dem, ach, das passt mir sehr gut. Ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Anderen Tag habe ich sicher mehr Zeit
für euch. Habe ich das nicht gesehen,
dass doch, er so
nicht
ich die Blöße geben will.
Dass er erst so tut, nach dem Motto, ach, ihr wollt schon gehen, ist enttäuscht. Und dann, naja, ich habe ja eh zu tun. So.
Nein, da kommen wir nämlich auf den Anfang des Podcasts zurück oder der Folge. Er ist genauso enttäuscht wie der Mr. Woody am Anfang, dass sie schon gehen und sie sich sein Gelaber nicht länger anhören wollen. Und tut dann aber so wie, ach naja, ich habe ja sowieso keine Zeit, passt gerade ganz gut. So sehe ich das.
Sie verlassen das Museum und zum zweiten Mal in dieser Folge hören wir Letitia schreien, denn sie befindet sich am Pool, ist gerade aus dem Wasser gekommen. Und eine Spinne, eine Tarantel ist ihr über den Fuß gelaufen. Und sie schreit wirklich so, als würde man
sie köpfen.
Als würde man sie abstechen.
Ja.
Ja, also sie geht richtig, richtig ab. Was ich auch verstehe, klar, sie ist ein sehr sensibler Charakter. Sie ist anfällig für sowas.
Und wenn sie so nicht gerade so eine Sympathie für Insekten hat, ist so eine Tarantel schon eine Hausnummer.
Was ich da immer ein bisschen bemerkenswert finde, ist die Situation. Der Jerry Miles, der stößt dann auch dazu und fragt, ob das okay ist.
Genau, der ist einfach mitgerannt. Die Zeit hat er dann offensichtlich gehabt.
Ja, aber Justus so, ach, sie sind ja auch hier. Und dann sagt er, ist doch selbstverständlich. Es wirkt irgendwie so von Justus so, was wollen sie denn hier?
Ja, der, also es ist ja auch nachvollziehbar, dass wenn man einen Schrei hört,
ja,
dann auch mitrennt. Und aber naja, gut, er trotzdem darf er überrascht sein. Das ist ja nicht so unlogisch.
Naja, aber dass Justus so sagt irgendwie so, ach, ich habe ja gar nicht gemerkt, dass sie hier sind. Was wollen sie überhaupt? Finde ich irgendwie... Ich finde es nur bemerkenswert. Ich kritisiere es jetzt nicht. Aber irgendwie denke ich so, was ist denn dein Problem, Justus?
Du kritisierst es aber gerade.
Ja, vielleicht doch. Peter stellt jedenfalls fest, dass Letitia ziemlich oft ausflippt, was Justus dann auch unterstützt und sagt, ja, sie ist nicht gerade sehr ausgeglichen.
Da heucheln sie aber noch rum, oh ja, wenn mir so eine Spinne über den Fuß laufen würde, würde ich auch ausflippen. Aber hinterher sagen sie, oh Gott, das ist eine Heuboje. Aber ich möchte nochmal darauf zu sprechen kommen, wie Mr. Burroughs seinen großen Auftritt, diese Heldentat beschreibt. Ja, ich habe das Biest erledigt. Ich habe eine Hand über diese Gesicht geworfen und sieht da, was sagt er denn?
Und sie der Mülltonne
verschwinden lassen. Da fehlt eigentlich noch Applaus und Standing Ovations danach. Also er ist eigentlich der Held dieser Szene und aber er spielt das auch ganz
gut. Aber er wirkt auch so, als hätte ihn das total mitgenommen.
Wirklich, er sitzt, also bildlich kann man sich vorstellen, er sitzt wie in so einem Actionfilm, wie es endet, er sitzt in so einem John McClane in dem offenen Krankenwagen mit einer Feuerdecke und voller Dreck und sagt, ich habe ein Handtuch über sie geworfen und sie in der Mülltonne verschwinden lassen. Ja, und dann kommen Frauen und küssen ihn oder so. Wie halt so ein Film endet. Auf jeden Fall, das fand ich noch bemerkenswert, dass er seine Heldentat dort so beschreibt. Und die Heuchelei von Justus hatte ich schon erwähnt.
Naja, sie entfernen sich denn vom Geschehen,
aber genau.
Dann entdecken sie einen heimlichen Beobachter.
Geheimnisvollen Beobachter im Maisfeld, habe ich hier geschrieben. Das war es eigentlich auch schon, der rennt dann halt weg.
Der rennt weg und der entkommt auch und dann recherchieren sie aber ein bisschen und stellen fest, dass er in einem Schuppen die ganze Szenerie beobachtet hat. Und sie finden auch Zigarettenstummel.
Und auch diese Szene hat wieder richtig was Unheimliches, dass da im Maisfeld jemand in dem Schuppen ist und dieses Anwesen da beobachtet. Fand ich auch sehr gut dargestellt, also sehr gut, sehr unheimlich. Auch die Dialoge, ich habe leider mir dazu nichts aufgeschrieben, aber die ganze Szene...
Na, man weiß ja nicht, wenn man die Folge zum allerersten Mal hört. Ich glaube, als ich sie damals gehört habe, dachte ich vielleicht auch, dass es vielleicht die Vogelscheuche selber war. Deswegen, es kommt zwar, wir greifen ja gerne vor. Es handelt sich nämlich bei diesem heimlichen Beobachter um den Schwimmbadreiniger, der noch später eine Rolle spielt. Ich habe mir heute so überlegt, vielleicht ist es auch ein Voyeur. Vielleicht hat er einfach nur die Letitia beim Schwimmen beobachtet und sich darauf eingekeult.
Ja. Ja.
Gut. Ja, die erste Kassettenseite endet jetzt hier. Und der Einstieg mit der nächsten Szene ist eigentlich auch schon jetzt sind wir eigentlich beim Höhepunkt des Hörspiels.
Finde ich auch eine sehr schöne Szene, wie der Erzähler sie beschreibt. Der Dr. Woody sitzt auf einem Stuhl und blickt in den Sonnenuntergang. Mhm. Und dieses Gespräch kann man sich richtig vorstellen, wie die da sitzen im lauen Abendwind und vor sich hin erzählen. Was erzählen die da eigentlich nochmal? Warte mal, was haben wir dazu aufgeschrieben? Gespräch mit Dr. Woody. Beschreibung Sonnenuntergang, ja, das hilft mir gerade.
Nach einiger Zeit, er zögert halt und dann fängt er halt an, über Letitia so ein bisschen seine Meinung
ja, zu dass nicht die hellste ist.
Sie ist halt nicht die hellste Kerze am Christbaum. Und das ist es aber eigentlich schon. Genau, er geht noch darauf ein, er hat nicht den Eindruck, dass Letitia irgendwelche Feinde hat.
Genau.
Auch wenn sie ein bisschen schroff ist und mit ihrer Art und Weise aneckt, hat sie wohl noch nie jemanden geschadet.
Eine Szene, wo mir der Dr. Woody eigentlich auch sehr sympathisch ist.
Traurigerweise, also jetzt passiert ja gleich noch was, aber danach taucht er im Hörspiel nicht mehr auf. Das ist jetzt quasi das letzte Mal, dass er aktiv dabei ist. Also ja, sie reden jetzt über Letitia. Letitia fängt schon wieder an zu schreien. Sie wissen, irgendwas ist da passiert.
Da ist sie wieder.
Genau. Und jetzt rennen sie rüber. Okay, erzählen wir erstmal, was passiert. Die kommen da quasi vor die Einfahrt gerannt. Letitia steht da in Todesangst und brüllt. Und sie sehen, die Vogelscheuche ist da.
Genau, und eigentlich beginnt die Szene auch direkt mit dem Auftritt der Vogelscheuche. Weil bevor man irgendwas von der Szene mitbekommt, hört man auch schon die Sense, wie sie offensichtlich nach Justus schlägt. Und dann hört man wirklich ein recht gruseliges Lachen von der Vogelscheuche. Und dann rennt sie halt weg. Und ich glaube, Justus sagt dann auch noch die Vogelscheuche, damit der Zuhörer auch weiß, aha, da ist die Vogelscheuche.
Das war sie, die Vogelscheuche.
Genau.
Kleine Randbemerkung, im Hörspiel holt die Vogelscheuche mit der Sense nach Justus aus. Die sagen ja auch, oh mein Gott, er hätte dich beinahe geköpft.
Genau.
Im Buch ist das wieder anders.
Da ist Dr. Woody aber noch dabei.
Ja, ja, das meinte ich ja, der ist ja noch dabei. Der, lustigerweise im Buch macht er auch so, springt er zur Seite, weil die Vogelscheuche dann den Hang durchs Maisfeld irgendwie wegrennt, durch die Büsche. Und die rennt genau auf ihn zu und er wirft sich noch zur Seite, um nicht mit ihr irgendwie in Berührung zu kommen. Im Buch kriegt allerdings Peter den Stiel von der Sense gegen den Kopf und ist benommen. Justus ist nicht der Geschädigte im Buch, es ist nur im Hörspiel.
Aha.
Justus, der auch so ein bisschen geschockt davon ist, der erholt sich aber relativ schnell. Und Bob sagt ja dann noch, oh Gott, ich hab's gesehen, beinahe hätte sich erwischt. Und Justus so, ja, hab ich ja gesagt.
Ja, das ist auch gut. Ja, du Idiot, wir waren dabei.
So ungefähr, aber ich glaube, ich erkläre es immer so, er ist unter Schock.
Ja.
Ja. Finde ich jetzt nicht negativ, um Gottes Willen.
Nein, ist auch, er sagt es ja auch nicht so, ja, hab ich ja gesagt, er sagt ja, hab ich ja gesagt. Ja. Jetzt kommt was, jetzt ist natürlich die total, also so aufgelöst, haben wir diese Mrs. Redford in dieser Folge noch nicht erlebt. Mit zitternder Stimme erklärt sie, was vorgefallen ist. Da war die Vogelscheuche auf einmal.
Und auch hier wunderbar geschauspielert.
Ja, und hier ist ein Punkt, den ich akustisch nicht verstehe. Vielleicht kannst du mir da helfen. Sie sagt, er hatte eine Sense.
Ja.
Und jetzt kommt das, was ich verstehe. Wieder schnitt er tot.
Wie der Schnitter tot. Das ist so eine alte Bezeichnung für den Sensenmann. Schnitter tot.
Wie der Schnittertod.
Wie der Schnittertod.
Ach, Schnittertod ist eine Bezeichnung für Sensenmann.
Richtig, genau. So ein altdeutscher Begriff, glaube ich.
Verarschst du mich gerade?
Nein, ich habe auch jahrelang nie verstanden, was sie da sagt, bis ich es irgendwann mal über Kopfhörer gehört habe.
Er hatte eine Sense. Wie der Schnittertod.
Genau.
Ah.
Er wollte mir den Kopf abschneiden. Und hier die Mrs. Bros, die ist ja wirklich sehr rüstig unterwegs.
Ja,
jetzt kommen sie mal letztlich mal hin, ist doch alles gut. Und dann,
aber Mrs. Chumley hat es auch Faustdick hinter den Ohren. Wir sollten die Polizei rufen. Ist das denn nötig? Ja. Da war ein Mann mit einer Sense, der fast just den Kopf abgetrennt hätte. Ja. Ist das denn nötig, die Polizei zu rufen?
Ach, jetzt muss ich sagen, nein.
Ja.
Auch hier im Hörspiel sind die Rollen vertauscht. Während Mr. Boros dann später angehetzt kommt und sagt, meine Frau hat mir gerade erzählt, was passiert ist. Es ist im Buch wieder genau andersrum. Da ist es die Mrs. Boros, die erst später dazu stößt.
Ah, okay. Also Mr. Boros kommt dazu. Dann kommt sogar noch Mr. Malz hinzu.
Richtig.
Also haben wir schon mal zwei Verdächtige in diesem Moment, wo wir sagen könnten, ah, da ist doch bestimmt mindestens einer der beiden die Vogelscheuche.
Und darauf gehen die auch in der nächsten Szene ein.
Genau, die lassen auch, machen auch kein großes Geheimnis darum.
Ja.
Denn witzige Szene ist auch, da sagt ja dann Justus noch, aber wer ist die Vogelscheuche? Und Bob, wie wer? So als wenn Bob wirklich noch dran glaubt, dass es eine wandelnde Vogelscheuche genau ist. Und ich glaube, erst hier wird Bob wirklich klar, dass es sich hier um einen Menschen handeln muss.
Ja, so ungefähr. Also, weil er weist ihn ja dann zurecht. Da glaubst du dann wirklich, dass eine Vogelscheuche zum Leben erwacht? Eigentlich wäre witzig, wenn das so eine Pause wäre. Ja.
Oder eine Pause? Nein.
Also wir sind jetzt am nächsten Abend.
Ja, Boris und Miles werden dann halt auch verdächtig. Die werden auch als Verdächtigen. Die reden also darüber, dass beide eigentlich die Zeit gehabt hätten, ihre Verkleidungen abzulegen und dann dort am Tatort zu erscheinen.
Genau, sie beratschlagen und schließen schon die ersten Verdächtigen aus.
Und es wird ganz kurz erwähnt, dass die Polizei, die gerufen wurde, den Fall nicht ernst nimmt.
Mhm.
Es wird hier wirklich auch nur beiläufig erwähnt, weil es wird noch gesagt, haben wir ja gestern gesehen. Ich weiß nicht, ob im Buch der Polizeiauftritt ein bisschen mehr thematisiert wird.
Wird auch nacherzählt. Also da wird halt explizit Kommissar Reynolds erwähnt.
Ja.
Lustigerweise, schon die ganze Zeit vorher, wird halt immer wieder gesagt, die Polizei nimmt es nicht ernst. Und Kommissar Reynolds empfiehlt die Jungs sogar noch.
Aha.
Weil der Dr. Woolley halt da anruft. Der sagt dann auch, hier, nehmen Sie doch die drei Detektive, die sind doch eh gerade da, die können Ihnen helfen. Weil der hält es nämlich das Ganze für einen Lausbubenstreich, dass dann eine Vogelscheuche ihr Unwesen treibt. Und als dann gerade diese besagte Szene war mit dem Schnitt der Tod, kommt dann die Polizei und Kommissar Reynolds ist dabei und der ist überhaupt nicht begeistert, dass die Jungs dabei sind.
Aha.
Und er ihm da auch vorwirft, was macht ihr denn hier? Und die sagen dann auch, naja, sie haben uns doch empfohlen und das will er gar nicht hören. Aber mehr wird auch nicht die Polizei mit eingebunden.
Das ist ja wesentlich, aber schon wesentlich mehr, als es hier im Hörspiel Erwähnung findet.
Aber mich stört das alles nicht, weil zumindest wird es erwähnt. Ich fände es schrecklicher, wenn es gar nicht erwähnt werden würde. Wenn sowas wie Polizei und so gar nicht existieren würde.
Ja, ja, ja.
Und dann hören sie ein Auto kommen, einen Kastenwagen.
Da steigt ein Mann aus.
Richtig.
Der
das Anwesen wieder beobachtet.
Genau, er geht Richtung Scheune. Also Richtung der Scheune von Dr. Woolley.
Genau, weil sie fragen auch irgendwie, will er vielleicht Dr. Woolley besuchen?
Jetzt ist es mal wieder so ein Moment, wo Peter mal wieder überrascht, weil Hasenfuß Peter bietet sich an, zum LKW zu laufen, um zu schauen, was auf der Ladefläche ist. Es ist übrigens öfter mal der Fall bei den drei Fragezeichen, dass Peter, der nun der Ängstliche von den dreien ist, trotzdem ab und zu mal der Sorglosere ist und manchmal auch der Mutigere ist. Das finde ich einen interessanten Kontrast, der hier öfters mal Verwendung findet.
Peter ist halt so, immer wenn es um irgendwas Übernatürliches geht oder ja Geistererscheinungen so, dann hat der einen Klops in der Hose.
Ja.
Aber was Verfolgungsjagen angeht oder halt jemanden vielleicht auch mal entwaffnen, ihm einfach die Waffe aus der Hand nehmen, so wie beim A-Team, da wächst er über sich hinaus. Ich sag nur schwarze Katze, wo er sich dem Löwen Ratscha stellt, wo er sagt, pass auf, wir haben keine Zeit, ich bleibe hier, holt ihr Hilfe, und wo er so ganz ruhig mit Ratscha
spricht. Also alles, was rationale Detektivarbeit ist, auch wenn es ein bisschen gefährlicher ist, da ist er dabei,
ja.
Aber übernatürlich, das ist ihm nichts.
Also siehst du,
das ist eine gute Erklärung dafür.
Der muss ja mit einer Brechstange immer ins Gespensterschloss gebracht werden, gezwungen.
Ja.
Ich meine, er macht es ja am Ende auch.
Ich glaube, er wurde auch gefesselt immer auf dem Rollwagen mitgenommen, wenn es ins Gespensterschloss ging.
Und hier ist halt wieder so eine Szene, wo er über sich hinauswächst und was auch den Charakter in meinen Augen sehr, sehr sympathisch
macht. Genau, finde ich auch. Also definitiv, weil es wäre zu einfach, ihn immer einfach komplett ängstlich darzustellen. Hier machen sie es wirklich auf eine doch nachvollziehbare Art und Weise.
Und hier wieder Unterschied zwischen Buch und Hörspiel. Während im Buch das alles aus Peters Sicht geschildert wird, wie er sich jetzt auf diesen Kastenwagen begibt und jetzt passiert halt, dass sich irgendwie die Handbremse löst oder so und der Wagen nach hinten in den Canyon runterrollt, wird das im Hörspiel durch einen Dialog zwischen Justus und Bob geschildert.
Genau.
Was ich aber wieder sehr geschickt finde für den Hörer, dass die beiden quasi uns erzählen, was da passiert und dann aber auch glaubwürdig. Natürlich hätte man auch den Erzähler nehmen können, der Wagen löste sich und rollte zurück, während Peter Angst hatte, dramatische Musik, Ende. Und so wird es aber durch zwei Schauspieler geschildert. Finde ich sehr gut.
Dann aber der Moment, Peter versucht vorne einzusteigen, aber und dann schreit Justus, die Bremsen halten nicht.
Peter muss abspringen.
Genau, Peter muss abspringen. Aber sieht er denn, dass Peter versucht zu bremsen und sieht, dass die Bremsen nicht halten? Der Wagen rollt doch nur. Was ist denn bitte mit den Bremsen los, dass sie in so einer Situation versagen? Da habe ich ein dickes Fragezeichen hinter gemacht, sogar das Wort naja dahinter geschrieben.
Aber so habe ich es nie verstanden, weil er geht ja auf die Ladefläche, um zu gucken, was da gelagert ist, um was über den Besitzer herauszufinden. Demnach ist er ja gar nicht im Führerhäuschen. Und während er sich hinten auf der Ladefläche befindet, fängt der Wagen ja an zu rollen. Und das merken ja die beiden anderen. Und dann schreien sie rüber, Peter, bring dich in Sicherheit, die Bremsen halten nicht. Damit Peter merkt, irgendwas stimmt hier nicht.
Ah, wahrscheinlich die Handbremse ist vielleicht gemeint, dass sie sich löst und die hält nicht. Okay, gut. Muss ich mir aber trotzdem nochmal genau anhören. Dann springt Peter halt ab, hat tatsächlich auch ein bisschen eine harte Landung gehabt, weil er tatsächlich ein bisschen benommen da liegt, sich seine zwei Kollegen doch schon sehr um ihn sorgen.
Justus ist erneut besorgt, was ihm wieder sympathisch
macht. Also es ist wirklich eine Folge, wo Justus
gut wegkommt.
Gut, na gut, wir kommen noch zur Auflösung.
Ja. Da sieht es mir ein bisschen anders aus.
Oh ja, da habe ich mir auch sehr viele Notizen gemacht.
Aber er fragt halt nach Peter und Peter ist, wie du schon sagst, ein bisschen benommen und sagt dann halt, passt auf, der Kastenwagen hatte alles gelagert, was ein Schwimmbadreiniger für seine Arbeit braucht.
Geräte, die man zum Reinigen von Schwimmbädern benötigt. Hier habe ich mich immer als Kind schon gefragt, würde ich erkennen, was Geräte sind, die man zum Reinigen von Schwimmbädern? Ich hätte wahrscheinlich gesagt, der Typ ist von der NASA, der hat da hinten irgendwelche Schläuche und komische Geräte. Aber Justus ist ja, Peter ist ja auch eigentlich einer der Klügeren von den dreien.
Aber gut, jetzt andere Frage. Was brauchst du denn zum Schwimmbadreinigen, außer vielleicht
Wischmopp und ein Kerscher oder sowas?
Ja, vielleicht ein Kanister Chlor.
Ja, aber da erkenne ich doch nicht, das brauche ich zum Reinigen von Schwimmbädern. Das braucht man zum Reinigen von allem.
Ja, vielleicht ist es so wie in so einem Bugs Bunny Cartoon, dann steht da halt Acme.
Acme Schwimmbadreinigungszeug. Ah, ja, so wird es gewesen sein.
Glaube ich nämlich auch.
Genau. Und dann, falls jetzt dazu nichts mehr kommt, sind sie ja jetzt dabei, das Haus zu beobachten.
Genau, Überwachung der Villa ist jetzt
die nächste Überwachung der Villa. Ich freue mich auf diese Szene, da muss ich gleich was
zu sagen. Sie beobachten durchs Fenster, wie Letitia mit Jerry Miles spricht.
Genau, er verabschiedet sich ein bisschen geschwollen, muss ich sagen.
Aber ich mag das.
Ja, es ist gut, es passt auch in die Szene. Man kommt sich kurz ein bisschen versetzt in so eine britische Seifenoper. was sagt er genau?
Er verabschiedet sich in Urlaub und genau. Sie ist da total drüber überrascht. Wie, Sie haben Urlaub?
Was wird dann mit der Ausstellung, genau. Mit dem Museum? Ja, das schließen wir jedes Mal, wenn ich Urlaub mache, so ungefähr.
Genau, so total, eigentlich, sie ist ja nicht die Intelligenteste, wie wir jetzt schon wissen.
Genau, sie ist nicht die Intelligenteste, aber es fällt tatsächlich auf, es ist fast, er verabschiedet sich ja in den Urlaub, diese Letitia reagiert aber so, als wenn, ich werde euch für immer verlassen. So reagiert sie so, wie bitte?
Ja.
Sie ist schon fast, sie fängt fast an zu weinen, hat man das Gefühl.
Ja, sie reagiert so ein bisschen hier wie Scarlett O'Hara in Vom Winde verweht. Ich werde nie wieder Brot essen. Ach nee, ist ja was anderes.
Ja.
Keine Ahnung. Sie verabschiedet sich wirklich von ihm, als wäre es ein Abschied für immer.
Kommen wir jetzt zum amüsanten Teil dieser Szene. Jetzt kommt Mrs. Chumley ins Spiel und fragt, wollen wir Fotos sortieren?
Und warum macht sie das? Wir greifen jetzt mal wieder vor. Ist doch bestimmt ein Ablenkungsmanöver, oder?
Wie wir gerade erfahren haben, dass er in den Urlaub fährt,
Das
Museum unbewacht ist.
Mhm.
Ah gut, aber auch Mrs. Chumley weiß ja, dass Letitia nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Von daher hätte sie dieses Ablenkmanöver sich wahrscheinlich sparen können. Aber ich find's witzig, sie kommt auf ihrem Rollstuhl angerollt, wollen wir Fotos sortieren.
Und sie fragt dann auch, was für Fotos? Ja, Fotos von Ihnen, die ich im Laufe der Jahre aufgenommen habe. Das findet sie ganz toll und dann rollt sie halt mit dem Rollstuhl in den Raum nebenan.
Genau, und das ist noch eine wichtige Szene, weil das beobachten die drei Detektive.
Und Justus ist davon sehr angetan.
Justus geht rüber zum Fenster des anderen Raumes, aber sie zieht die Vorhänge zu. Das heißt, er kann nicht sehen, wo sie die Fotos herholt und was dort passiert. Aber mehr Interessantes passiert da wohl auch nicht und die brechen die Beobachtung dann in dem Moment auch ab.
Das ist eine relativ kurze Szene.
Ja.
Ist aber eine sehr wichtige Szene,
die sich
noch später herausstellen wird. Und jetzt muss ich kurz was einfügen. Zwischen diesen beiden Szenen gibt es im Buch eine Passage, wo ich mir denke, schade, dass sie das rausgeschnitten haben, weil das ist eine sehr, sehr krasse Action-Szene.
Okay.
Die teilen sich nämlich eigentlich auf. Während Peter nämlich den Kastenwagen untersucht, sind sie schon mal so unterwegs. Ich glaube, Justus ist alleine, als er Mrs. Chumley beobachtet. Und dann geht er weiter über das Gelände und dann erwischt er die Vogelscheuche vor der Scheune von Dr. Woolley. Die wollte eigentlich nochmal die Scheune betreten, kam aber nicht rein, weil die Scheune gesichert wurde. Justus stolpert dann auch in irgendeinem Busch und die Vogelscheuche nimmt Notiz von ihm, flieht dann aber. Und dann geht er rüber zu dem Wohnhaus von Dr. Woolley, dieses Gästehaus, geht rein, ist dann in irgendeinem Zimmer drin und auf einmal kann er nicht mehr aus dem Zimmer raus, weil Killerameisen durch die Tür kommen. Also sein Fluchtweg ist abgeschnitten.
Okay, konnte man wahrscheinlich jetzt im Hörspiel nicht mehr verarbeiten, weil Killerameisen bis jetzt ja noch nicht wirklich erwähnt wurden und der Hörer gar nicht weiß, dass die Ameisen gefährlich sind. In dem Sinne hätte der Hörer dann gedacht, okay, da sind ein paar Ameisen.
Das kommt aber noch besser. Justus versucht sich dann nämlich in Sicherheit zu bringen. Der klettert irgendwie auf den Tisch, auf dem Bett und so alles und die kommen natürlich auch schon hoch. Und dann kommt Letitia rein und die ist völlig wahnsinnig. Die hat einen Kanister dabei und fängt an, überall Benzin auszuschütten und die zündet dann das Haus an.
Sicher, dass du das nicht geträumt
hast? Nein, kann ich dir nicht.
Das finde ich jetzt echt ein bisschen, das schlägt auch echt ein bisschen aus der Story aus. Also, die geht richtig ab. Ist es dann schon Ende der Geschichte eigentlich?
Ja, alle verbrennen.
Alle verbrennen, okay.
Und da haben sie gedacht, fürs Hörspiel, das geht nicht.
Genau.
Wir schreiben jetzt unser eigenes Ende.
Nachvollziehbar, muss ich sagen.
Natürlich nicht. Also, das kommt im Hörspiel vor und wo ich mir so denke... Das
kommt nicht im Hörspiel vor.
Das kommt nicht im Hörspiel vor, genau. Und das ist aber schon eine echt, echt krasse Szene, die auch diesen Wahnsinn von Letitia zur Geltung bringt.
Wie ist denn Justus aus der Szene rausgekommen? Ich meine, sie zündet da alles an und...
Ich glaube, er flieht durchs Fenster. Müsste ich nochmal gucken, das weiß ich jetzt nicht.
Letitia und Justus waren im Buch nach dieser Szene wahrscheinlich nicht mehr die besten Freunde.
Weiß ich nicht mehr, müsste ich gucken.
Weil ich wäre da echt ein bisschen, also, das war ja nicht gerade ein Rettungsversuch von der Mrs. Redford. Es war wahrscheinlich, sie hat da in dem Moment nur an sich und die Ameisen gedacht.
Verrückt. Nee, müsste ich gucken.
Kommen wir zum Hörspiel zurück. In der nächsten Szene beschließen sie, das Haus zu durchsuchen.
Genau, das hat ja Justus schon davor angekündigt. Wir werden morgen das tun, was wir schon längst hätten tun sollen.
Genau.
Das Haus durchsuchen.
Finde ich, ach so, genau, das wollte ich eigentlich auch noch erwähnen. Mehr passiert nicht, aber sie planen die Hausdurchsuchung. Was auch wieder ein bisschen Spannung aufbaut, so wie sie es dort sagen. Und man will ja auch wissen, jetzt gehen sie ins Haus, was finden die dort vor?
Ja, sie reden wohl nochmal kurz mit Letitia, verabschieden sich dann aber und tun so, als würden sie gehen, fangen dann aber an, das Haus irgendwie zu untersuchen und gehen dann in den Keller. Eigentlich auch eine relativ kurze Szene, die aber, also ich weiß
noch... Die es in sich hat.
Die hat es wirklich in sich. Also ich glaube, da habe ich mich sehr, sehr gegruselt als Kind. Sie entdecken halt einen Tunnel, der gegraben wurde und sie schlussfolgern auch gleich daraus, das können ja nur die Burrows gewesen sein, weil die ja die einzigen sind, die sich im Haus relativ frei bewegen können. Mrs. Chumley kann es ja nicht, sie sitzt ja im Rollstuhl, wie immer wieder erwähnt wird. Und Letitia ist ja erst spät gekommen. Die wird ja auch gesagt, dass wenn sie nicht in der Welt herumreist, dann sucht sie ein bisschen Ruhe im Haus ihrer Eltern. Und dann entdecken sie halt, dass dieser Tunnel rüber zum Museum führen muss.
Ich habe hier noch notiert, dass Bob auf einmal ganz schnell darauf kommt, dass dieser Tunnel ja ins Museum führen muss.
Aber wo soll er denn sonst hinführen?
Naja.
Ins Maisfeld?
Ja, wer weiß. Ich fand's ein bisschen... Genau, er erwähnt ja dann noch, im Mosby-Museum ist ein Einbruch geplant. Wie kommt er darauf? Woher weiß er, dass da ein Einbruch geplant ist? Das erwähnt er ja noch. Der Tunnel führt zum Museum, weil dort ein Einbruch geplant ist. Wie kommt er auf diesen Einbruch?
Das ist jetzt natürlich, um das Hörspiel ein bisschen zu straffen. Sie könnten jetzt natürlich noch ewig darüber sinnieren, aber in Anbetracht der Tatsache, dass da ein Museum gegenüber ist mit wertvollen Gemälden, liegt es ja für mich auf der Hand.
Wenn man Detektiv... Ich bin halt zu wenig Detektiv, um das nachvollziehen zu können.
Na gut, aber du entdeckst einen Tunnel, was denkst du denn?
Ja,
wo soll der Hilfe? Wollen die da eine U-Bahn bauen?
Ja, die bauen heimlich eine U-Bahn. Und wollen dann die Letitia damit überraschen, wenn sie fertig ist. Ja, gut, ist nachvollziehbar.
Sie kriegen jedenfalls...
Aber es ist mir in dem Moment ist mir das aufgestoßen und komme ich immer auch noch nicht ganz drüber hinweg, muss ich
sagen. Na, sie kriegen dann jedenfalls mit, sie riechen Rauch.
Ja.
Und in einem Kühlraum nebenan brennen ein paar Lappen, die sie austreten. Und dann...
Taucht die Vogelscheuche nämlich wieder auf.
Genau.
Fängt an zu lachen und hier wird deutlich, das Lachen klingt ein bisschen anders als in der ersten Vogelscheuchen-Szene.
Also ein bisschen weiblicher. Apropos weiblich, Peter schreit wie ein Mädchen.
Das ist mir nicht aufgefallen.
Doch, das ist mir schon als Kind aufgefallen, okay, weil er sich so erschreckt. Ich dachte immer, was ist denn das für eine Frau, die da schreit?
Aber es ist Peter.
Es ist Peters feminine Stimme, genau.
Okay. Und die drei Fragezeichen werden eingeschlossen.
Genau.
Und dann kommt wieder dieser dramatische Satz und niemand weiß, dass wir im Haus sind.
Richtig. Was so auch suggeriert, oh Gott, die könnten jetzt da unten quasi vor die Hunde gehen, weil wer soll die denn finden?
Es ist ja extra ein Ort, wo nie jemand hingeht, außer die den Tunnel gegraben haben.
Ja, aber die drei Fragezeichen haben Glück, denn in der nächsten Szene, sie haben sich schon so ein bisschen mit ihrem Schicksal abgefunden.
Ja, die waren eigentlich schon am, also, keine Ahnung.
Ne? Also ich finde, für Jugendliche oder Kinder, die eingesperrt sind, sind sie dann ziemlich entspannt und ruhig und beschweren sich darüber, wie lange sollen wir denn noch hier sitzen, wir wollen die uns ersticken lassen. Also sie sind jetzt nicht mehr so panisch, sondern eigentlich schon eher sauer. Und da kommt ihnen aber jemand zur Hilfe. Und zwar der Schwimmbadreiniger. Eine Figur, die bis jetzt halt immer nur im Hintergrund auftauchte. Der schließt auf und sagt, ach, Gott sei Dank habe ich euch gefunden. Es kommt halt dann raus, dass er... Oder, ist erst in der nächsten Szene, ne?
Aber ab hier geht es eigentlich schon wieder relativ schnell
alles. Es geht alles sehr schnell. Er outet sich halt, dass er das Haus überwacht hat.
Genau.
Und auch mitbekommen hat, dass die Jungs in den Keller gegangen sind.
Er hat das Haus übrigens überwacht, weil er hat Mr. Boros eines Tages mit einer Schubkarre voll Erde aus dem Keller kommen sehen.
Das kommt aber erst in der nächsten Szene vor.
Ach so.
Er findet jedenfalls die Jungs und sagt, ich habe euch reingehen sehen, aber nicht mehr raus. Jetzt frage ich mich, hat er nicht die Vogelscheuche rauskommen sehen? Oder ist sie vielleicht über andere Räumlichkeiten
runtergekommen? Oder sie hat sich wieder demaskiert und ist als Mr. Boros oder Mrs. Boros wieder rausgekommen.
Ja, aber das hätte doch auffallen müssen.
Nein, Moment mal. Die Vogelscheuche, ich möchte jetzt nicht vorgreifen, aber die Vogelscheuche in der Szene war doch Mrs. Chumley.
Genau.
Und sie war doch noch im Haus. Ja. Also sie ist doch nicht rausgekommen, sondern hat sich ja wieder in den Rollstuhl gesetzt und ist dort hin und her gerollt im Haus.
Aber sie kann ja nicht in den Keller. Das wissen wir doch. Also mit Rollstuhl kann sie nicht in den Keller. Und wenn sie in den Keller gelaufen wäre, hätte er das ja gesehen. Vielleicht gibt es auch irgendeine andere Geheimtür, gebe ich jetzt mal aus.
Ich wollte gerade sagen, man muss doch nicht aus dem Haus raus, um in den Keller zu gehen. Das wird doch hier nicht erwähnt oder ist doch keine Tatsache.
Ich nehme an, die drei Fragezeichen kommen von außen in den Keller rein. Und vielleicht gibt es ja noch irgendeine Treppe im Haus.
Davon bin ich überzeugt, weil es ist üblich, dass man innerhalb des Hauses auch in den Keller kommt.
Er findet die und die sind dann auch dankbar. Ach, hat ja Vorteile, dass ein geheimer Beobachter hier ist. Und dann kommt der Tischer dazu. Und der Tischer ist jetzt hier für mich, ist sie eine ganz andere Person, was die Sprechweise und ihren Charakter angeht.
Ja, weil sie was ist los in diesem Haus hier? Ja?
Nee, aber sie Justus. Ab hier wirkt sie in dem Hörspiel so
entspannt
gelöst. Ja. Also irgendwie eine ganz andere Person, die jetzt so denkt irgendwie, die ist jetzt so abgebrüht inzwischen, nichts kann sie mehr erschüttern.
Ja.
Jedenfalls entdecken sie dann alle zusammen den Tunnel und sie gehen auch durch den Tunnel. Und Justus sagt ja dann auch, ha, den Tunnel haben die Boros gegraben, das hat bestimmt ewig gedauert und im Museum war ein Einbruch geplant. Und sie kommen dann rüber und dann finden sie Gary Miles gefesselt. Wobei Justus noch ganz erstaunt ist, er ist ja gar nicht verreist.
Ja, ach was, Justus. Also da ist eigentlich Bob so mehr der Aufklärer bis jetzt. Und Justus kommt ein bisschen aus dem Boost auf. Aber keine Sorge, das ändert sich auch gleich alles wieder.
Richtig. Und während sie ankündigen, Gary Miles zu befreien, kommt eine der besten Hörspielmusiken, wie ich finde, die ich jetzt hier natürlich nicht wiedergeben kann. Aber diese Musik, die dann kommt, die habe ich immer wieder zurückgespult als Kind. Immer und immer wieder.
Muss ich mir nochmal anhören, weil ich habe tatsächlich weil ich über Spotify gehört habe, habe ich es mit der neueren Musik gehört,
leider. Ach so, ja, ich dachte, du hast die alte
Version. Ich habe die alte auf Kassette, aber man hat ja heutzutage nicht mehr einfach einen Kassettenrekorder irgendwo rumzustehen, wo man sich das anhören kann. Deswegen musste ich auf Spotify zurückgreifen.
Dann weißt du natürlich nicht, worüber ich gesprochen habe.
Ja, ich erinnere mich zumindest nicht mehr dran, aber ich werde das alles nochmal nachhören und nacharbeiten.
So, und wir kommen jetzt zur großen Auflösung, wo Justus zu Sherlock Holmes mutiert.
Aber richtig. Okay, es kommt jetzt zur Aufklärung, wo auch wieder alles sehr drei Fragezeichen typisch schnell geht. Man erfährt, das, was jetzt gerade aufgeklärt wird, erfährt man eigentlich im Hörspiel immer nur Bruchteile davon und man ist doch immer überrascht, wie Justus auf diese ganzen Sachen kommt. Das ist der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt chronologisch richtig bin, weil es geht um diese Anschuldigung von Mrs. Chumley, in Richtung Mrs. Chumley, die ich sehr mutig finde.
Ja, Moment. Erstmal wird ja gesagt, dass die Boros fast 6 Monate für den Tunnel gebraucht
haben. Das hast du ja schon erwähnt.
Ja, das schneide ich aber weg. Justus konfrontiert Mrs. Chumley dann damit irgendwie, naja, jetzt können sie uns ja mal verraten, wie denn der eigentliche Plan war zwischen ihnen
drei. Nein, wie sie die Beute untereinander aufteilen wollen.
So rum, genau. Wie wollen sie denn die Beute untereinander aufteilen? Und sie ist natürlich darüber sehr erbost und sagt, sag mal, was ist mit dir los und was soll das? Und dann sagt er dann halt,
was ist mit dir los?
Er unterstellt ja dann, dass er sich nicht vorstellen kann, dass sie nichts mitbekommen hat, wie die den Tunnel gegraben haben. Und sie bleibt dann immer dabei, nö, wie soll ich das denn mitbekommen haben? Ich bin doch hier im Rollstuhl gefesselt.
Und auch Mrs. Redford greift ein und sagt, wie kannst du Mrs. Chumley denn so bösartig beschuldigen?
Das macht sie aber erst, nachdem sie erbost den Raum verlassen hat.
Genau, wie konntest du nur? Wie konntest du sie so verärgern?
Ja, genau. Richtig, aber sie sagt es eigentlich auch noch ziemlich milde.
Ja, ja, ja. Wo ich aber sagen muss, es ist eine sehr mutige Anschuldigung seitens Justus, weil er kommt ja darauf, da kommen wir ja auch gleich zu, weil sie die Fotos ja aus dem Einzimmer geholt hat, was er ja nicht sehen konnte, weil er hat ja die Vorhänge zugezogen. Und bei der Durchsuchung des Hauses muss ihm wohl aufgefallen sein, dass die Fotos recht weit oben liegen und sie von dem Rollstuhl aus nie hätte da rankommen können. Nun ist aber die Frage, wo soll Justus genau wissen, dass sie genau diese Schachtel Fotos geholt hat an dem Abend und nicht irgendwelche anderen aus irgendeiner Schublade? Oder weiß Justus das vielleicht noch anderswoher, dass sie laufen kann? Also Nein. Das war mir ein bisschen zu...
sie enttarnt sich selber, weil sie sagt, sie hat die Fotos mit einem Besenstiel.
Genau, mit einem Stock. Mit dieser blöden Lüge enttarnt sie sich natürlich in dem Moment selber. Aber Justus hat ja die Anschuldigung schon sehr selbstbewusst in den Raum gestellt.
Weil er sie damit aus der Reserve lockt. Erstmal konfrontiert er sie damit und sie verrät sich dann, indem sie sagt, nein, ich habe sie mit einem Stock runtergeholt.
Genau, dann...
So, dann ist es wahrscheinlich wirklich nur von Justus eine Schlussfolgerung.
Okay.
Und dann... ist es für ihn weiterhin eine logische Erklärung, die man sagt, das geht nicht.
Genau, ab dem Stock, also beziehungsweise bis zum, also ab dem Stock bin ich auch bei dir, nur bis zum Stock, Justus, was war seine Überlegung? Weil es gibt ja bis dahin eigentlich nichts, was auf Mrs. Chumley hinweisen könnte, weil verdächtig hat sie sich bis jetzt noch nicht gemacht. Und dann zu sagen, na, die sitzt doch bestimmt nicht im Rollstuhl, aus welchem Grund, also ich finde, er hat kein Motiv zu glauben, dass sie nicht laufen kann. Außer der Verdacht mit den Fotos, den ich sehr vage finde.
Ich denke, dass er einfach wirklich mit den Kohlen im Feuer spielt und dass er einfach, das waren für ihn logische Schlussfolgerungen, mit denen er sie konfrontiert und sie enttarnt sich ja dann auch selber und sie ist ja dann auch wirklich so blöd und geht nach nebenan.
Das habe ich mir ja auch aufgeschrieben, also dass ihre Tarnung wegen ein paar Ameisen
fallen lässt.
Kommen wir gleich nochmal zu, ja.
Sie ist ja dann so echauffiert und kommt dann rüber und auf einmal, oh Wunder, sie kann wieder gehen,
ja.
Beschimpft Justus, dass er das mit Absicht gemacht hat. Also Justus hat ja anscheinend wirklich Ameisen von Dr. Woolley entwendet und bei ihr im Zimmer verteilt.
Das ist nämlich für mich die Frage, wo kamen diese Ameisen her?
Das kann nur Justus gewesen sein, das wird nicht explizit erwähnt, aber durch ihre Anschuldigung, das hast du mit Absicht gemacht, war für mich immer klar, das war Justus.
Genau, für mich ja eigentlich auch, nur die Geschichte dann da. Justus hatte also den Plan, ich beschuldige sie, dann wird sie bestimmt in ihr Zimmer verschwinden, da verteile ich vorher ein paar Ameisen, damit sie dann vor Schreck aus ihrem Rollstuhl aufsteht und uns entgegenläuft und uns zeigt, wie toll sie laufen kann.
Nee, aber wir kennen ja Justus jetzt und wir wissen ja, dass er gerne sich selber in Szene setzt, wie ja im Laufe dieses ganzen Gesprächs noch sich herausstellen wird, dass er halt gerne dramatische Auftritte hinlegt.
Ja, aber
und das, was er da macht, ist ja wirklich Agatha Christie-mäßig.
Die Idee dahinter, dass das klappen könnte, was er sich da gedacht hat. Ich meine, sich vorher das auszudenken, ich locke sie aus der Reserve, bringe sie dazu, dass sie erbost in ihr Zimmer rollt und dann, also nicht, weil sie dick ist, sondern weil sie im Rollstuhl sitzt, und dann die Ameisen sieht und vor Schreck dann rausläuft. Ich meine, man erschreckt sich natürlich erstmal vor den Ameisen, ist klar, aber da muss ich da überlegen, Moment mal, ich kann ja jetzt nicht auf meinem Stuhl einfach aufstehen und rauslaufen, das muss ich jetzt hier wohl eine Weile aushalten. Jetzt wäre es allerdings wieder interessant, wenn man erwähnt hätte, dass das Killerameisen sind, wo man vielleicht wirklich nicht so ruhig im Stuhl sitzen bleiben kann und erstmal abwarten kann, bis sich die Lage draußen wieder ein bisschen beruhigt hat.
Also ganz interessant dahinter wäre jetzt die Hintergrundgeschichte von Mrs. Chumley, die im Buch natürlich ein bisschen mehr erläutert wird, warum die zum Beispiel überhaupt behindert ist. Die war ja quasi Gesellschafterin von den Eltern von Mrs. Redford. Mhm. Also sie ist ja der eigentliche Chef in diesem Haus zu diesem Zeitpunkt, wo das Hörspiel spielt. Und die ist wohl vor Jahren in einen leeren Swimmingpool gefallen, hat sich die Hüftknochen gebrochen. Und da wurde dann halt gesagt, sie ist behindert. Die hat sich aber dann wohl irgendwie ausgemalt, pass mal auf, ich habe hier ein sehr gutes Leben, das möchte ich nicht so ohne weiteres aufgeben. Und deswegen hat die wohl angefangen vorzutäuschen, dass sie noch behindert ist, obwohl sie es gar nicht mehr war. Das wird noch im Buch noch ein bisschen weiter psychologisch ausgebaut, da habe ich jetzt aber keine Lust drauf, weiter einzugehen. Sie ist wohl sowas wie eine tragische Figur in dem ganzen Ding. Und sie hat sich immer diesen Vermehr so sehr gewünscht. Und deswegen hat
Das wird ja auch nochmal erwähnt.
Und deswegen überhaupt war das so ein Pakt, den die Boroughs und Mrs. Chumley wohl eingegangen sind, weil die haben nämlich mitgekriegt, alles klar, die ist gar nicht behindert. Und sie hat mitgekriegt, alles klar, die graben einen Tunnel rüber zum Museum. Und dadurch hatten die da halt so eine Zweckgemeinschaft.
Ich stelle mir die Szene gerade vor. Mrs. Chumley will was aus dem Keller holen, geht runter in den Keller, natürlich ohne Fahrstuhl. Mr. Boroughs Mr. Boroughs steht da mit der Schaufel und dann stehen sie sich gegenüber. Sie läuft, er schaufelt einen Tunnel. Ich glaube, wir müssen reden.
Ja, genau. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ne?
Ich glaube auch.
Und so kommt da halt dann wirklich dieser Interessenskonflikt, den sie ja dann gemeinsam lösen. Und Letitia kommt ja dann dazu und dann merken sie, scheiße, das ist jetzt unser gemeinsamer Feind.
Bis hierhin auch absolut nachvollziehbar alles.
Auch super. Ja. Also wirklich gerade für ein Kinderhörspiel eigentlich so eine tolle Ausgangssituation.
Nachdem die Tarnung von Mrs. Chumley aufgeflogen ist.
Ganz kurz, darf ich eine Frage stellen?
Ja, bitte.
Sie verlässt ja dann den Raum.
Ja.
Worüber der Schwimmbadreiniger...
Meister will er mal werden, noch ist er Reiniger.
Ja. Worüber der natürlich auch sehr verwundert ist. Sie kann ja gehen, Wo geht
sie ist ja gar nicht behindert.
Wo geht sie eigentlich hin?
Ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich steigt sie irgendwo ins Auto und fährt
weg. Genau. Und die sind total entspannt. Ja, lass sie doch
gehen. Die steigt raus in den Peter-Copter und fliegen. Ja.
Und dann stößt Kommissar Reynolds dazu. Und Justus erzählt ihm ganz stolz, was sie alle schon rausgefunden haben.
Denn Mr. Miles wird jetzt als Bildfälscher enttarnt.
Ja, weil Justus ihn dann auch konfrontiert nach dem Motto, na hier, die Boris und Mrs. Chumley, die waren ja schon Rivalen, die ihn durchaus das Wasser reichen konnten. Und er ist ja dann so auch so total überrascht.
Das spielt er übrigens ein bisschen schlecht, muss ich sagen.
Findest du?
Ja, das tut dem Ohr ein bisschen weh. Schade, dass wir die Szene immer nicht einzeln reinhören können. Aber können wir vielleicht im Anschluss nochmal kurz machen.
Mhm.
Aber in der Stelle finde ich ihn echt ein bisschen...
Naja, ist halt nervös und...
Hört euch diese Stelle mal genau an.
Er gerät leicht ins Stocken.
Bisschen schlecht geschauspielert, finde ich diese Stelle durchaus, ja.
Naja, da finde ich Justus aber dann mit seiner Überheblichkeit ein bisschen anstrengender. Weil er dann sagt irgendwie, ja, das Bild da...
das ist noch nicht trocken.
Was da hängt, irgendwie, das ist ja noch nicht trocken. Und sie gelten ja als ein Meister ihres Fachs. Und dann fesselt der Kommissar das Bild an.
Sagt, und tatsächlich auch wieder sagt, es stimmt. Mr. Miles, Sie sind verhaftet. Also es kommt ja, glaube ich, direkt im Anschluss dann.
Also der versucht es ja noch rauszureden, indem er sagt irgendwie, er hat gar nicht gemerkt, dass das Bild da eine Fälschung ist. Er war viel zu aufgeregt und Justus sagt, das stimmt nicht, ich habe sie beobachtet und sie waren ganz schön ruhig und entspannt. Und da habe ich mir meine Gedanken gemacht. Im Endeffekt muss man jetzt sagen, Justus löst den Fall komplett alleine. Das ist
typisch eigentlich für die drei Fragezeichen. Kommt diese Art und Weise der Aufklärung kommt oft vor.
Ja, aber mir ist es halt aufgefallen, ich meine, es ist relativ früh in der Serie, es ist zwar Hörspielfolge 32, aber es gab die Hörspielserie zu dem Zeitpunkt seit 4 Jahren. Es gab da mal eine Phase noch so vor ein paar Jahren, wo das echt überstrapaziert wurde, dass Justus immer am Ende allein den Fall löst und Peter Bob ungläubig daneben stehen und sich mal angucken, hast du das gewusst? Nee, du? Wir sind voll dumm. Wir stehen nur daneben und machen die Drecksarbeit. Und Justus setzt sich allein in Szene. Und das ist das erste Mal, dass es in der Art richtig vorkommt. Hier ist es aber noch relativ unterhaltsam gelöst, finde ich.
Generell. Also ich würde am Ende dieser Folge, dann ist ja auch eigentlich zu Ende, habe ich dann ganz kurz überlegt, was ist eigentlich der Plan hinter der ganzen Geschichte? Das muss ich dann auch mal schriftlich festhalten. Also die Boris planen einen Einbruch im Museum mit Mrs. Chumley zusammen. Wie das jetzt zusammengekommen ist, ist eine andere Sache. Letitia Redford verbringt öfter Zeit, beziehungsweise ihren Urlaub in diesem Anwesen, in diesem Haus, was natürlich ein Dorn im Auge der Verbrecher hier ist. So, darum wird halt die Vogelscheuche erfunden, was natürlich auf ihre Abneigung gegen Insekten und dergleichen anspielt, um Mrs. Redford zu verjagen. Mrs. Chumley erhält dafür diesen Vermehr, das ist der, das ist der Deal der ganzen Sache. Mhm. Und der Plan von Mr. Miles ist eigentlich, er arbeitet in diesem Museum, indem er ungestört alle ausgestellten Bilder fälscht, um sich dann mit den echten Bildern irgendwann abzusetzen.
Das ist aber halt so was Eigenes. Das ist ja
genau, das hat mit denen ja nichts zu tun.
Genau.
Das habe ich mir nämlich überlegt. Was hat er eigentlich mit den Burrows zu tun? Er hat mit den Burrows gar nichts zu tun. Das ist wirklich Zufall.
Ja.
Der Einbruch der Burrows hat nichts mit dem Bildfälscher zu tun. Das Lustige wäre nur gewesen, die hätten lauter Fälschungen geklaut und er wäre mit den Originalen, die er bereits verladen hatte für seinen Urlaub in Anführungsstrichen, wäre er schon über alle Berge gewesen.
Das hätte man vielleicht weglassen können. Es ist so quasi noch das Sahnehäubchen
oben drauf. Ich wollte gerade sagen, ich finde es gerade interessant, weil mir ist jetzt erst bewusst geworden, wie viele Ebenen eigentlich dieses Verbrechen hat, ja. Und dass da tatsächlich Zufälle aufeinander gestoßen sind.
Jedenfalls, um das nochmal jetzt abzuschließen, Letitia ist total begeistert von den drei Fragezeichen. Sie hätte es ihnen nicht zugetraut und gratuliert. Und auch Kommissar Reynolds ist sehr begeistert und am Ende wird natürlich werden alle drei gelobt, aber um nochmal darauf zurückzukommen, Justus hat ja eigentlich den Fall alleine gelöst. Reynolds ist natürlich so großmütig und bezieht auch Peter und Bob mit ein und so, gut gemacht, Jungs.
Kollegen, sagt er so.
Genau, Kollegen. Und dann kommt wieder ein alberner Abschlusslacher und dann, ja, wir helfen Ihnen auch gerne mal wieder.
Ich muss aber mal wieder sagen, was mir auch öfters auffällt, ich kann die Lösungswege von Justus halt nicht ganz nachvollziehen, wie er auf alles auf die Schnelle gekommen ist. Angefangen mit Mrs. Chumley, wie er sie beschuldigt, also wie er darauf kommt, dass sie tatsächlich laufen kann und überhaupt was damit zu tun hat, weil es deutet eigentlich nichts darauf hin, außer dass sie die Vorhänge zuzieht, während sie die Fotos holt. Und so gut kennt sich Justus nicht mit dem Privatleben von Mrs. Redford aus, um zu sagen, ah, die haben nur diese eine Kiste mit Fotos und die liegt da oben, das kann nur diese Kiste sein. Weil er hat sie auch nicht mal weiter beobachtet mit den Fotos und alles. Also es sind auch viele Fragezeichen dieser Folge, aber trotzdem muss ich abschließend sagen, eine sehr, sehr gute Folge.
Also kommen wir zur Wertung?
Ja, achso, von 10 Punkten wieder, ne?
Naja, fang du an mit, was hat dir gefallen? Ich weiß, wir haben es ja gerade eigentlich durchgekaut,
also aber
einfach nochmal so ein schönes Urteil.
Die gesamte Atmosphäre hat mir gefallen. Es ist sehr viel Liebe in die Details der Geräusche, der Hintergrundatmosphäre gesteckt worden. Das hört man in dem Haus, das hört man auf dem Feld auch ganz oft, wenn sie auf dem Maisfeld sind. Die Geschichte ist sehr kurzweilig, sehr schnell, also es passieren eigentlich spannende Sachen, also die spannenden Szenen reihen sich aneinander in den 40 Minuten, dass es echt Spaß macht, diese Folge zu hören. Die Aufklärung hat auch Hand und Fuß, finde ich. Hm. Nur halt, was mir nicht gefällt, ist, die Lösungswege von Justus sind wieder mal nicht nachvollziehbar für mich. Und ja, ansonsten, das ist das einzige Negative, was ich an dieser Folge sagen muss. Auch das Sprecherensemble, wirklich großartig gespielt von allen, sind alle sympathisch, vom Dr. Woolley über die Mrs. Chumley, die auch gut spielt, so ein bisschen diese, sie kommt ja am Anfang tatsächlich sogar ein bisschen dumm und naiv rüber.
Mhm.
Wer ist eigentlich Mr., ach, das ist der Schwimmbadreiniger.
Ja, der eigentlich nicht wirklich namentlich erwähnt wird. Also,
doch.
Ja, vom Erzähler einmal, wie der heißt. Ich habe jetzt den Namen sogar vergessen. Wie heißt denn der? Edgemere. Oder
Edgemere.
Also, der wird vom Erzähler so beiläufig genannt. Mhm. Und dann sagt noch Mr. Miles zu ihm, lassen Sie mich los, Andy! Was ich auch übrigens sehr gut geschossen
habe. Ja, ja.
Also, und wie viele Punkte?
8 Punkte.
8 Punkte,
okay. Ja. Es gibt kaum eine Folge, ich möchte sie sogar auf eine Stufe mit Geisterschloss heben, obwohl ich echt am Überlegen bin, ob ich nicht der Ameisenmensch ein bisschen besser finde als Geisterschloss.
Okay.
Weil Geisterschloss finde ich...
Aber ganz kurz, wenn Geisterschloss deine Lieblingsfolge ist, würde ich jetzt denken, der gibst du 10 Punkte. Warum gibst du dann den Ameisenmenschen nur 8 Punkte?
Jetzt, wo ich alle Folgen nochmal gezwungen bin aufzuarbeiten, denkt man nochmal neu nach.
Okay.
Dann sind auch die Bewertungen alle vielleicht nochmal ein bisschen... Weil man muss sich auch jetzt ein bisschen genau mit den Folgen befassen. Und da, ja, ist ein guter Anlass, nochmal neu zu bewerten.
Gut, Olli, du musst aber natürlich auch den Zauber wirken lassen.
Ach,
du musst wieder denken, du bist 8.
Ach so.
Dann kommt jetzt meine Meinung. Ganz objektiv betrachtet ist das in meinen Augen die beste 3-Fragezeichen-Folge. Jetzt nicht aus subjektiver Sicht, also nur, sie ist definitiv in meinen Top 10 drin. Sie ist nicht meine Lieblingsfolge, aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, was ist eine sehr, sehr gute 3-Fragezeichen-Folge, ich habe die Serie noch nie gehört, welche würdest du mir empfehlen, würde ich sagen, hör die, weil hier ist alles drin.
Stimmt, es ist jetzt nicht deine Lieblingsfolge, weil du ja auch auf andere Sachen achtest,
genau. Und
mit 3 Charakteren anders vertraut bist, aber jetzt ganz, wie du schon sagst, objektiv betrachtet, wenn jetzt ein Fremder, also einer, der nicht mit den 3 Fragezeichen zu tun hat,
ja,
das jetzt einfach wertfrei oder als Einzelkunstwerk betrachtest, ist das, kann die gut alleine stehen, sagen wir mal so.
Na, nicht mal als Einzelkunstwerk, sondern als Beispiel für die ganze Serie. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, was magst du an 3 Fragezeichen? Was macht 3 Fragezeichen für dich aus? Würde ich sagen, hör den Ameisenmensch. Du hast hier gute Detektivarbeit von den 3 Fragezeichen selber. Die Sprecher sind in Hochform.
Mhm.
Du hast ein super Ensemble an anderen Sprechern. Du hast eine gute, mystische, unheimliche Geschichte. Sie ist weder zu kurz noch zu lang. Sie bringt alles auf den Punkt. Wie soll ich sagen? So, sie macht vieles von der Atmosphäre, von der Nostalgie aus. Also, weil das ist eine Folge, die als Kind, da hast du dir einfach in die Hosen geschissen. Das war wirklich mit einer der gruseligsten Folgen.
Definitiv.
Selbst das Gespensterschloss ist nicht so gruselig.
Bei weitem nicht so gruselig, weil eine mörderische Vogelscheuche, die da mit einer Sense rumfuchtelt und einen Fleck als Gesicht hat, ist durchaus furchterregend.
Deswegen, also ich sag mal so, wenn man sich maximal 10 Folgen von den 3 Fragezeichen zusammenstellt, ist die definitiv dabei. Sollte sie auch. Also jeder, der sagen wir mal, mehr als 10 Folgen in seiner Sammlung hat, sollte diese Folge besitzen. Ich finde sie ganz toll. Ich mag, ich wiederhole mich jetzt eigentlich, ich würde der Folge 10 von 10 Punkten geben. Wirklich, also okay. Ganz großartig.
Okay. Ich bleibe bei meinen 8, die durchaus aber sehr wohlwollend vergeben sind.
Ja, und damit sind wir am Ende angekommen.
Ja, ihr habt es geschafft, wenn ihr überhaupt bis hierhin gekommen seid.
Das Lustige ist, du bist noch so ein bisschen halb besoffen.
Ja.
Ich krieg nichts mit wegen meinem Piepen auf dem Ohr.
Ich würde fast sagen, dafür ist die Folge recht gut geworden. bin aber der Meinung, dass er recht schlecht geworden ist. Aber das wird man erst rausfinden, wenn man es selber hört und wenn man von euch die Resonanzen dieser Folge bekommt. Es wird nicht besser.
So, wie geht's weiter? Ich habe schon mit Bami letztes Mal besprochen, wenn wir wieder eine Folge zusammen aufnehmen, was hoffentlich jetzt das nächste Mal sein wird, wollten wir ein ganz aktuelles Hörspiel hören.
Oh Gott.
Nämlich die Folge, die jetzt gerade jüngst rausgekommen ist. Das wäre Folge 197 im Auge des Sturms. Das heißt, du wirst jetzt nicht drum herum kommen. Wir hören jetzt wirklich eine sehr aktuelle Folge.
Hast du diese schon gehört?
Nur zur Hälfte.
Hast du nicht ertragen oder was war da los?
Genau, das war der Kritikpunkt. Baby hat mich gefragt und dann meinte ich so, ja, es war mir irgendwann zu langweilig. Na, du bist ja ein toller Fan.
Was sagst du eigentlich so zu den letzten 50 3-Fragezeichen-Folgen?
Zu den letzten 50?
Oder sagen wir mal die letzten 30 jetzt. Kann man es noch hören oder ist es vorbei?
Ich sag mal so, wenn sie die Serie nach den ersten 50 Folgen eingestellt hätten,
Wären alle glücklich aus der Sache rausgekommen, ja.
Wäre es nicht schlimm.
Ich meine, Folge Poltergeist ist ja nun auch schon 20 Jahre alt. Und da muss ich sagen, das ist für mich schon einer der neuen Folgen. Zumindest ist da, hat das nichts mehr mit der alten Ära zu tun, wie die Folge, die wir heute besprochen haben.
Es ist aber ungerecht zu sagen, irgendwie alles, was jetzt in den letzten 15 Jahren passiert ist, ist schlecht, das stimmt auch nicht. Es gibt immer wieder mal Momente und Folgen, die so ein bisschen rausstechen.
Oh, du musst mir dann auch eine Folge der neuen, der letzten 50 nennen, wo du sagst, die sticht positiv hervor.
Wenn ich jetzt mal eine Folge nennen soll im dreistelligen Bereich, wo ich sage, die ist wirklich gut, Folge 136, das versunkene Dorf.
Okay.
Was schon ziemlich hoch ist in der Folgenzählung. Aber in ihrem ganzen Aufbau und von der Spannung her noch sehr heraussticht.
Okay.
Genau. Also das wäre zum Beispiel eine Folge von den neueren, die ich empfehlen würde.
Ich will ja nicht nochmal auf Poltergeist eingehen, aber wo du gerade das Wort Spannung erwähnt hast, also das wäre echt eine Folge. Also ich habe sie mir damals gekauft und dachte echt, die während der ganzen ersten Kassettenhälfte, ich habe einen Fehldruck, die haben die falsche Folge da reingepackt. Ja.
Sag doch einfach, die Folge hat dein Phantom kaputt gemacht.
Die hat mein Phantom kaputt gemacht. Obwohl ich glaube, ich habe sogar Fußballgangster noch vor Poltergeist gehört. Ist Fußballgangster älter als Poltergeist?
Ja, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erzählt. Das fragst du mich jedes Mal.
Ja.
Ist 1995 erschienen.
Ah, okay.
Und die andere 1997.
Ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht mehr so an Fußballgangster. Ich weiß nicht, ob die schlechter oder besser war.
Deswegen, ich glaube, wir müssen sie besprechen.
Ja, definitiv.
Die müssen wir aber mit Bamin zusammen machen, weil das wird, glaube ich, sehr, sehr spaßig.
Freut euch, hier kommen noch viele tolle Sachen.
Okay, wir haben heute unsere 5. Folgenbesprechung.
Ja.
197 gibt es offiziell, das heißt, wir haben noch mindestens 192 Folgen für uns.
Oh Gott, da bin ich ja 60, wenn wir damit fertig sind.
Okay, ich würde sagen, wir bedanken uns dann erstmal fürs Zuhören. Nächstes Mal, denkt dran, im Auge des Sturms.
Ja, und jetzt abschalten.
Genau.